Hallo beim Impulssender. Wir sind heute hier zusammengekommen und reden über einen Film, der da heißt Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Ich begrüße Phil.
Hi.
Genauso wie Jan.
Hallo.
Und Ben.
Hallo.
Mario hat sich nicht gemeldet. Was ist da wohl los?
Neue Quarantänebestimmungen in Österreich.
Vielleicht. Ja. Mal gucken. Aber wir reden trotzdem über den Film. Und die Musik, die wir gerade gehört haben, war auch schon die Titelmelodie des Films. Und
mega gut.
Zeigt, dass es sich wohl ganz eindeutig um einen Western handelt. Also ich finde die schon westernmäßig.
Ja, voll.
Ja. Hat ja auch einen Sheriff.
Stimmt. Eigentlich nicht, weil der ist ja Chief, nicht Sheriff.
Oh, da gibt es Unterschiede.
Ja. Chief Justice?
Ich bin nicht so bewandert.
Ja, ich glaube, das ist so gar nicht
die
so.
Sheriffs wie man, werden gewählt.
Wollte ich auch gerade sagen, genau. Das kenne ich nämlich von diesem einen. Es gab mal so eine Serie mit, wie heißt der, Tom Selleck? Der hat mal so einen Sheriff gespielt, auch als er schon ganz alt war. Und
Magnum? Ah, nein, Moment.
Nee. Und da hat man gesehen, dass der da irgendwie vom Stadtrat gewählt wurde. Und er ist, glaube ich, eher so für den ganzen Bezirk oder so, für den Stadtbezirk zuständig. So richtig verstehe ich es auch nicht. Auf jeden Fall ist es nicht so, wie man das als Kind immer gespielt hat. Das ist eher der Chief, der Polizeichef. So wie auch in Leftovers. Der war ja auch Chief of Police. Three Billboards of Ebbing off, nee, outside.
Outside Three Billboards
off. Outside off. Heißt es outside off oder nur outside?
Auch beides, das ist wie, wenn man sagt, als wie.
Also es heißt
einfach auf Nummer sicher gehen, alles in den Satz mit reinnehmen.
Dann nein, die Frage war auch, wie der Titel des Films ist.
Ach so.
Outside ohne off.
Ja.
So habe ich es auch richtig gesagt am Anfang.
Ja, hört sich auch irgendwie besser an.
Und der Film ist von 2017. Und der war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, erstmal in Deutschland völlig unbekannt, weil der nicht mal in den Kinos lief. Habe ich das richtig irgendwo aufgeschnappt? Habt ihr das auch gelesen?
Aber er lief.
Nee, habe ich nicht. Aber ich habe auch nicht so viel über den Film gelesen.
Aber nachträglich dann, als in die Kinos kam, ich glaube dann ein Jahr später erst bei uns. Ist das möglich?
Ich habe ihn gesehen im Kino.
Weißt du auch noch wann?
Danach hat er erst den Oscar gekriegt. Oder die Oscars.
Boah.
Lustigerweise habe ich letztens in der Jackentasche noch die Karte gefunden, aber ich weiß nicht mehr.
Geil. Was war.
Ja, ich räume meine Jackentaschen recht selten aus. Aber kommen, muss ich zu meiner Verteidigung auch sagen, recht selten Sachen rein.
Danke für den Hinweis.
Gut, Kinokarten fangen ja, jetzt auch, zum Glück auch nicht irgendwann hier. Das Riechen okay. an.
Stimmt.
Also wenn du noch die, weiß ich nicht, die Nachos aus dem Kino auch in der Jacke hattest, dann.
Nee, die Teil tue ich meistens in die Hosentasche.
Wenn man auf der Wikipedia-Seite guckt, dann sieht man das Logo vom Film. Das hat so ein ganz ikonisches Logo. Da ist es wahrscheinlich das Bundesland, denke ich mal, um die Schrift drumherum. Das spielt ja in Missouri. So heißt ja auch der Titel, Ebbing, Missouri. Und wahrscheinlich ist das Missouri, denke ich mal, dieser Kasten da um Three Billboards.
Stimmt.
Einer der südlichen Staaten.
Genau, der eigentlich, der gehört zu den Südstaaten, ist aber eher im mittleren Westen, genau. Und ich glaube, Ben, du hast ihn vorher nicht gesehen, außer jetzt für unseren.
Genau, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal gesehen.
Ich habe ihn auch nicht im Kino gesehen, aber ich habe ihn schon vor, ich glaube, einem Jahr oder so im Fernsehen dann gesehen. Ich habe ihn mir sogar gekauft, weil der mir empfohlen wurde.
Hm? Im Fernsehen?
Ja, wie was sonst? Ist
das? Ja, das klingt so nach
ich glaube nicht
im linearen Fernsehen. Also ich habe ihn auf meinem Fernsehen gesehen, zu Hause, aber nicht im Fernsehprogramm, sondern ich habe ihn gekauft. Was auch gut war, da war nämlich jetzt noch ein Making-of dabei, das konnte ich mir dann auch noch angucken. Martin McDonagh ist da der, ich sag mal, Autorenfilmer, kann man da glaube ich ruhig sagen, denn von ihm ist Regie, Drehbuch und auch Teil der Produktion. Also er ist das Mastermind hinter dem Film. Und der gilt ja auch als Autorenfilmer und so viele Filme hat er aber noch gar nicht gemacht. Das ist nämlich sein dritter Film erst. Und die anderen kennen wir auch alle. Und die könnte man theoretisch ja auch mal besprechen. Denn das sind Seven Psychopaths. und Brücke sehen und sterben, oder?
Ui. Mhm. Echt? Ach, krass.
Ja.
Und dann gibt's noch, und der war auch hier mit dabei bei diesem Film, es gibt noch einen Kurzfilm von 2004, der heißt Six Shooter. Den kann man sich auf YouTube auch mal angucken. Den gibt's da, der ist nur eine halbe Stunde lang. Und da spielt auch der von Brücke sehen und sterben die Hauptrolle. Jetzt habe ich ihn wieder vergessen.
Brandon Gleeson.
Richtig. Ja, Gleeson. Und hier, der sein Sohn spielt auch eine ganz, ganz kurze Rolle da drin. Also wie gesagt, ein Kurzfilm.
Als General Hux.
Genau. In einem Zug. Nein, er spielt einen Zugschaffner, glaube ich. Oder so einen Brezelverkäufer, so irgendwie. Ja, und das sind die Filme, die er bis jetzt nur gemacht hat. Ach, du wusstest gar nicht, dass Brücke sehen und sterben auch von dem ist.
Nee, aber dann habe ich ja alle seine Filme schon gesehen. Dann bin ich ja endlich mal bei ihm Regisseur auf 100% bei der
Ja, Fox. Stimmt. Du musst den Shooter noch gucken, heute Abend dann.
Perfekt. Eine halbe Stunde kriege ich hin.
Ja. Und der spielt auch genau wie der Film hier so mit der Stimmung auch so ein bisschen mit Trauer, Schmerz und Humor so gemixt. Was ja den Three Billboards eigentlich auch so auszeichnet. Grundsätzlich bin ich ziemlicher Fan geworden, auch durch den Film hier von Martin McDonagh. Danach habe ich dann auch extra nochmal Seven Psychos geschaut und danach habe ich auch erst Brücke sehen und sterben geschaut. Seven Psychos hatte ich vorher nochmal geschaut, schon mal geschaut, aber Brücke sehen und sterben kannte ich bis dahin auch nicht. Und die sind schon alle drei ziemlich gut, finde ich. Auf ihre Art.
Ja, die sind sich auch nicht so ähnlich.
Ja, stimmt. Ich finde, Seven Psychos geht so eher in Richtung Tarantino, oder?
Ja. Und Brücke sehen und sterben ist halt auch.
Ja, der spielt da auch mit.
Ja, und auch Woody Harrelson doch auch, oder nicht?
Richtig, der spielt da auch mit.
Ja. Also Brücke sehen und sterben ist halt auch so ein bisschen langsamer, ein bisschen schwerer, aber hat halt diesen krassen schwarzen Humor und den hat Three Billboards ja überhaupt nicht.
Was?
Finde ich jetzt nicht so stark. Erster Satz wie Brücke sehen und sterben.
Okay, aber erster Satz in Wikipedia sagt, der zwischen Rache-Thriller, Filmdrama und schwarzer Komödie angesiedelte Werk.
Ja gut, in diesem ternären Diagramm, aber nicht in der Ecke von schwarzer Komödie, meiner Meinung nach. Na gut. Boah, vielleicht hat von Frances McDormand getragen. Sie hat ja auch den Film sehr getragen, hat dafür dann den Oscar bekommen. Einen von zwei Oscars, die dieser Film abgeräumt hat.
Also wenn man sich die Schauspieler anguckt bei Seven Psychopaths, ist da fast die komplette Riege von unserem Film jetzt auch dabei.
Mhm. Echt?
Ja. Also ich habe hier, wie du gesagt hast, Sam Rockwell, Woody Harrelson, Brandon Sexton der Dritte, also den habe ich jetzt auch gerade im Wikipedia-Artikel von Three Billboards gelesen. Abby Cornish spielt mit, die ja die Ehefrau des Chiefs war.
Mhm.
Dann der ältere Polizist mit der Glatze und der Brille, der spielt
auch mit. Der osteuropäische Name, oder?
Ja, genau.
Selchio Ivanek.
Den das Amanda ist auch so ein Nebendarsteller, den man irgendwie kennt, finde
ich. Ich glaube, den kann man auch mit einem verwechseln, weil es gibt einen bei...
Oh, oh.
Bitte?
Ja, oh, oh.
Ja,
vielleicht verwechsel ich ihn.
Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber wie heißt nochmal hier diese Präsidentenserie, die auf Netflix kam?
House of Cards.
Da gibt's auch einen, der sieht so ähnlich aus.
Ja, aber nee.
Nee, okay, aber du weißt, wen ich meine, oder wie?
Ja,
okay.
Der hat halt die gleiche Frisur.
Und die gleiche Brille.
Nein.
Aber nee, okay, und der ist es auf jeden Fall auch nicht.
Nee.
Genau, aber red weiter, Ben.
Nee, das, genau. Und hier, Amanda Warren, die hat anscheinend in Three Billboards Denise gespielt. Wer war Denise? Auf jeden Fall, die hat sie gespielt.
Die auch die in dem Shop auch arbeitet, oder? In dem
war das
die dann verhaftet wurde vielleicht?
Das könnte sein, ja.
Hier ist leider kein Bild drin von ihr.
Ja, ich sehe es gerade. Ja, das kann sein, dass das
einfach mal nicht zu Namen.
Aber stimmt, die hat da auch schon mitgespielt.
Ja, das war's. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute.
Ja.
Na gut, wenn man nur alle 7, 8 Jahre einen Film macht, dann nimmt man wahrscheinlich am besten die Schauspieler, von denen man weiß, dass es läuft.
Und probiert
keinen so wenig wie möglich neue aus.
Ja, aber was ich noch sagen wollte, ich finde so, man kann den so irgendwie als Mix auch ein bisschen zwischen Tarantino und den Coen-Brüdern einordnen. gerade so von der Thematik Three Billboards ist auch so ein verschlafenes Nest. Also irgendwie so ein irgendwo im Nirgendwo.
Three Billboards ist ein verschlafenes Nest?
Ja, also da, wo das spielt, meine ich, so ähnlich wie man Ebbing. Das jetzt auch mit Fargo sehen könnte. Und da hat ja auch, bei Fargo hat ja auch genauso
Frances McDormand
mitgespielt und eine Ausgabe gewonnen.
Ja.
Ja.
Genau wie hier.
Die geht ganz schön ab.
Sie hat sie jetzt nicht auch für einen neueren
Film, Nomadland, genau. Hat sie schon wieder einen Oscar gewonnen.
Hat ihn jemand gesehen hier? Ich wollte mir ihn immer angucken, aber Kino und so habe ich noch nicht gemacht.
Nee, ich weiß auch nicht, worum es da geht. Ist das irgendwie mit so Trailerparks oder so?
Ja. Quasi so die Parallelgesellschaft der im Trailer zu Hause seienden Leuten, Fahrnomaden, Berufsnomaden und so weiter und so fort. Viel mehr weiß ich eben auch nicht. Aber dass es ein sehr berührender, guter Film sein soll. Und die ist ja auch eine klasse Schauspielerin.
Mhm. Genau, also in Fargo ja auch schon. Fargo wäre auch so ein Film, den man hier mal besprechen könnte.
Ja, tu ihn auf die Liste.
Aus den neuen
Jahren. Der Name ist auf einer Liste. Nein, doch. Oh.
Von den Coen Brothers, deswegen kam ich drauf. Übrigens, sie ist ja auch mit einem von denen verheiratet.
Ach so, der sah dem nicht nur ähnlich, das richtig. War einer von denen.
Hast Stimmt. du das auf der Oscar-Verleihung Jetzt? Gesehen oder was?
Ja, auf dem Video, was ich
genau. Und
ich dachte mir, das ist ja krass, der sieht dem ja voll
ähnlich. Das ist sogar so ein Stück Trivia, was ich weiß, eigentlich. Wie so ein Wissen, was man nicht zur rechten Zeit abrufen kann. Gibt's ja auch einiges.
Eigentlich das meiste.
Ja. Deswegen sind Klassenarbeiten immer so scheiße.
Ja, Three Billboards. So erstmal zur Produktion. Haben wir da noch irgendwelche bekannten Schauspieler? Ja, Woody Harrelson hast du schon gesagt. Der spielt den Sheriff Bill Willoughby.
Also doch Sheriff.
Oh, stimmt. Verdammt, das stimmt nicht. Chief. Das stimmt nicht in deutschen Wikipedia. Die haben immer, im Englischen haben die immer von Chief gesprochen. Das ist bestimmt im Deutschen so übersetzt worden.
Ja, weil die in Deutschland wie ich wissen, keine was ein Ahnung Chief haben, ist, genau. was der Unterschied ist. Der Unterschied.
Ich glaube nämlich auch. Mal gucken, ob der Zahnarzt als Zahnarzt oder als Schuhverkäufer übersetzt wurde. Nee, ist schon Zahnarzt.
Weil in Deutschland benutzt man beide Zahnarzt. Genau. Der eine am Kopf, der andere am Fuß, ist ja egal.
Also ich habe es auf Englisch geguckt.
In der englischen Wikipedia steht auch durchgängig Chief. Da steht nicht Sheriff.
Das ist nur so übersetzt, weil niemand weiß, was das ist. Ja, sonst Chief O'Brien, sonst denken die alle, der wäre Transporter am Transporter.
Sheriff. Sheriff O'Brien.
Genau. Genau, der ist der Polizeichef. Wir haben aber gar nicht gesagt, wie Frances McDormands Figur heißt. Die heißt Mildred Hayes. Und das ist eine Mutter von einem Sohn und einer toten Tochter. Und diese Tochter, und das ist so der Hintergrund der Geschichte, wurde vor einigen Monaten vergewaltigt und ermordet. Und darauf baut der ganze Film auf letztendlich. Dann gibt's Officer Jason Dixon, das ist Sam Rockwell. Ein
bester
Mann.
Ja.
Der ist gar nichts, oder? Der hat nicht mal einen Rang, also der ist auch, glaube ich, gar noch nicht lange Polizist.
Officer,
genau. Der hat auch nämlich auch keinen Winkel, denn dieser, der von Selcho Ivanek gespielt wird, der hat irgendwie 3-4 Winkel auf dem Arm. Der Officer Jason Dixon hat gar nichts. Dann gibt es, wer ist das denn? Charlie Hayes müsste der Ex-Mann sein von Mildred Hayes, oder? John Hawks.
Mhm.
Ah, dazu weiß ich noch ein bisschen was. Der hat unter anderem erstmal finde ich, der sieht ein bisschen aus wie Liam Neeson in dem Film.
Aber in ausgehungert.
Ja, aber ich meine jetzt so vom Gesicht her.
Ach so.
Und das ist der Mensch, der verbrannt ist in From Dusk Till Dawn, der Shopkeeper, am Anfang in der Tankstelle. Der hat auch dem einen durch die Hand geschossen und dann haben sie ihn mit brennendem Klopapier beworfen, nachdem sie die Schnapsflaschen zerschossen hatten. Der ist das.
Okay. Und
der
hat auch. Das konnte ich jetzt nicht
zu lang her.
Deadwood kann ich ihn zuordnen.
Ja, aber man erkennt ihn auch nicht, oder? Der sah früher ganz anders aus mit langen Haaren. Der hat ja auch bei Lost mitgespielt. Würde man auch nie erkennen.
Ja, das ist ja auch Quatsch. Ist ja bestimmt nicht stolz drauf.
Ja, okay, aber nicht lang.
Nee, aber die Figur kennt man, wenn ich es jetzt sage. Sagt die Wiki. Das ist nämlich der, der so ein bisschen aussah wie und auch so hieß wie in dem Tempel der eine, der Hippie.
Mhm. Lennon.
Lennon hieß der, genau. Der sieht nämlich auch aus wie John Lennon. Hat so eine, ja, so eine runde Brille und so wallende Gewänder in der letzten Staffel. Und ja, aber From Dusk Till Dawn kennt man ihn halt hauptsächlich. Und wo hattest du ihn jetzt her?
Deadwood.
Deadwood, ja. Also auch Western?
So eine Western-Serie, ja, genau.
Gilt ja so als sehr brutale und dreckige Western-Serie, oder? So.
Ja, wie ich meine Western mag.
Genau. So, dann. Das war, Herr Peter Dinklage kann man vielleicht noch erwähnen, weil wir den natürlich alle kennen von Game of Thrones.
Das, the Death at a Funeral.
Okay.
Das ist auch eine schöne schwarze Komödie. Mhm. Eine britische, und die wurde 2 Jahre später oder 1 Jahr später in den USA neu verfilmt. Wahrscheinlich, weil ich mit dem britischen Englisch nicht klarkommen kann.
Vielleicht.
Ja, Untertitel mögen die Amerikaner ja nicht.
Genau. Peter Dinklage, aber hat eine Nebenrolle, kommt nicht so oft vor. Und ich glaube, das war es auch schon. Du hast ja eben schon gesagt, Abby Cornish als Anne Willoughby. Ah, jetzt wird's schwierig. Es gibt nämlich nicht nur Willoughby, es gibt auch noch Welby, und ich werde bestimmt die ganze Zeit die Namen verwechseln.
Hm. Nämlich. Nennen einfach Red.
Red. Red Welby spielt den Werbemanager oder was auch immer, wie man das nennen soll.
Ja, der diese Billboards vermietet.
Das ist der Rollenname.
Genau.
Also
Caleb Landry Jones ist der Schauspieler.
Also das weiß ich jetzt nur noch, weil es ja genau über seinen Namen eine Unterhaltung gibt in dem Film.
Wegen Red, genau.
Ja.
Wegen der Haare, genau. Der Kommunist.
Den kennst du auch Kommunist. Irgendwo her.
Ich kenne ihn aus Twin Peaks Staffel 3, aber da kennst du ihn nicht her.
Nein.
er hat bei X-Men, also bei diesen neuen X-Men-Filmen mit den jungen X-Men
gespielt. Ja, das kann sein. Ja.
Ach, und der Sohn von Mildred Hayes hat in Zero Theory den Jungen gespielt. Wusste ich auch nicht mehr, aber ich wusste, dass ich ihn irgendwo kenne, und als ich es gelesen habe, wusste ich's.
Mal gucken, das Gesicht kam mir auch bekannt vor, aber ich konnte es nicht zuordnen.
Jetzt müssen wir ihn aber auch noch nennen. Wie hieß der denn?
Lucas Hedges.
Genau.
Tatsächlich kannte ich noch die Assistentin / Sekretärin von Red, Carrie Condon. Ich glaube, die kennt man auch. Erstmal aus der Serie Rome, da hat die Schwester von Augustus.
Ah, ja.
Und vor allem, das ist die Stimme von dem Anzug von Iron Man, also hier von Friday. Sie ist die Synchronsprecherin von Friday. Also ich fand
die Stimme tatsächlich. Da hätte ich jetzt das Gesicht nicht zuordnen können. Aber
nee, das stimmt, das sieht man ja auch nicht.
Das Gesicht vom Anzug.
Das wäre sehr lustig, wenn einfach der Iron Man Anzug am Telefon sitzt.
Okay, kennt nicht beides nicht, weder Rome noch den Anzug. Aber
ich habe Rome nie gesehen, ich weiß nur, dass man viele Brüste sieht.
Das stimmt.
Der ist halt eine der frühen HBO-Serien. Da war das, glaube ich, wahrscheinlich in den Verträgen immer mit drin.
Gut. Ich denke, das war so.
Ja, hast recht. Das war's, glaube ich.
Das war so das, was man kennt. Ich dachte immer, ich kenne den Zahnarzt irgendwoher, aber der ist ja nicht mal mit einem Eintrag versehen in der deutschen Wikipedia. Egal. Ah, das liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade auf der Seven Psycho-Seite bin.
Mhm.
Der Zahnarzt ist tatsächlich der einzige, der erwähnt ist, aber einen roten Link hat, also keinen Link. Gut, dann steigen wir ein, oder?
Mhm.
Jetzt habe ich so viel gesagt, jetzt fang jemand anderes an. Sonst mache ich ASMR.
Sonst machst du was?
ASMR. Das, was ich gerade schon mache.
Ach so. Du kannst das aber gar nicht. ASMR in Hessisch klingt nicht wie ASMR. Wir können ja noch dazu sagen, der Film hat laut der Wiki ungefähr 15 Millionen Dollar gekostet, und eingespielt hat er bisher 160 Millionen.
Oh.
Also ein bisschen mehr, als er gekostet hat.
Hat sich gelohnt, würde ich sagen.
Ja, definitiv.
Das meiste Geld ging drauf, um die Billboards zu mieten.
pro Monat. Das war nämlich echt.
Und dann kann man auch noch sagen, dass er ziemlich was abgeräumt hat. Ja, nicht nur bei den Oscars. Da hat er ja nur 2 Oscars gewonnen, war aber für 7 nominiert. Und bei ganz vielen anderen Preisverleihungen hat er auch ganz viel abgeräumt. Bei den BAFTA Awards 2018.
Ja. Also man kann ja sagen, er hat so viel abgeräumt, dass die Wikipedia nur dafür einen eigenen Artikel hat.
Okay, das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Also in der englischen Version.
In der englischen, ah. Ja. Ja, in der deutschen kann man aber auch viel scrollen.
So lang wie der Artikel selbst wahrscheinlich.
Ja. Und das war schon so ein Slowburner. Also der ist erst richtig dann irgendwie im Folgejahr durch die Decke gegangen.
Ich erinnere mich nämlich noch, dass ich den vielen empfohlen habe und die hatten den nicht mal auf dem Schirm.
Ich kannte den
bisher. I remember now.
Jetzt werde ich ihn jeden Tag gucken.
Viel Spaß. Ich glaube, da wird man depressiv.
Ach nein.
Ja, wie geht's denn los?
Ja, es geht eigentlich relativ zackig mit den titelgebenden Billboards los.
Ja.
Also es steigt ja direkt ein, wie hier Mildred, die an den Plakatwänden halt vorbeifährt und die dann auch direkt mieten geht.
Mhm.
Eben bei diesem jungen Werbefuzzi da. Also das ist ja wirklich so eine Kleinstadt. Kann ich jetzt nicht sagen, wie klein, aber das schon so, dass sich irgendwie jeder kennt. Und das, ja. Also ich finde, das merkt man den ganzen Unterhaltungen da an, dass da niemand wirklich anonym ist, sondern jeder kann sein Gegenüber irgendwie einsortieren und mit den meisten hat man auch irgendeine Geschichte.
Ja, so ein bisschen Fargo-mäßig finde ich halt.
Mhm. Ja, da fällt auch jeder auf, der von außerhalb kommt und im Schuppen absteigt.
Ja, ja, und das wär hier ja genauso der Fall.
Die Stadt Ebbing gibt's gar nicht in Wirklichkeit.
Mhm. Und
gedreht wurde das Ganze gar nicht in Missouri, sondern meine in North Carolina. Also alles
fällt. Hört's aber auf.
Ein Sternabzug.
Aber North Carolina ist ja immer noch Südstaaten. Von daher ist ja.
Obwohl es North heißt.
Oh ja. Genau wie South Dakota im Norden der USA.
Verdammt. Ist North Carolina das, wo die Präsidenten sind? Nee, das ist woanders. Das war es, glaube ich, South Dakota. Ach, egal. Ich habe keine Ahnung.
Das ist richtig.
Ich überlege noch, wessen du mir zugestimmt hast.
Ja.
Ja, ich finde, man sieht so ein bisschen dann auch ganz schön in ihrem Gesicht, dass sie dann da so eine Idee hat, während sie die Plakatwände sieht. Und
er sagt ja dann auch, dass die schon seit, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, in welchem Jahr das
Ende,
spielt.
Ende der 80er nicht mehr.
Seit 20 Jahren nicht benutzt werden.
Sind ja auch total verfallen. Da kann man durchgucken zum Teil. Die Bretter sind runtergefallen, verrostet und so weiter. Aber
ist wohl auch eine Straße, wo so gut wie niemand vorbeifährt.
Genau, und es ist ja auch die Straße zu ihrem Haus irgendwie, weil die wohnt ja so ein bisschen außerhalb im Wald auf so einem Hügel und da guckt man ja auch, wenn man auf der Schaukel sitzt, dann da drauf. Auf die, nur von der Rückseite halt.
Ja, auf die Rückseite, genau.
Aber man muss ja irgendwie da die Straße langfahren, wenn man in die Stadt kommt oder so?
Nee.
Zu ihr? Von ihr zur Stadt?
Okay. Von ihr, ja. Aber nicht grundsätzlich.
Nee.
Um nach Ebbing zu kommen. Also aber das ist ja genau das Ding, weshalb die Plakatwände schon so lange nicht mehr vermietet waren.
Genau, weil die sonst niemand sehen würde.
Ja, wahrscheinlich, aber egal wie, ob es die Hauptstraße ist, in das Nest fahren halt nicht viele Leute. Ist ja eigentlich auch worth.
Sie lässt dann auf jeden Fall bei diesem Red, jetzt hab's den Nachnamen vergessen, lässt sie dann die Dinger mieten und die kosten 5.000 pro Monat. Finde ich schon ziemlich teuer.
Echt?
Ja, für eine Plakatwende.
Für 3?
Ja, aber es kommt ja niemand vorbei.
In der Größe. Ja, gut. Ich meine, aber du hast ja trotzdem so einen Mindestaufwand hast du ja trotzdem.
Ja. Einmal.
Also zweimal. Kleben und dann stehen.
Es gibt ja noch Ersatzrollen.
Ach, stimmt. Und anzünden und wieder neu aufbauen.
Genau. Naja, gut. Also, ich fand es jetzt schon teuer dafür, dass diese Dinger einfach Ruinen waren, die seit 40 Jahren.
20 Jahren Leerstand, ja, aber vielleicht hätte er auch einen Rabatt geben können.
Ist vielleicht Gewerkschaftspreis, keine Ahnung, wie man das nennen mag. Ja, Gewerkschaftsbürgerschaft wahrscheinlich nicht. Egal, es sind ja auch drei Leute beschäftigt, die Plakate aufhängen müssen, immerhin.
Dann ja, stimmt, weil sie es gleichzeitig machen.
Eben. Und sie lässt da draufschreiben, raped while dying, still no arrests, how come Chief Willoughby? Ich glaube, in der Reihenfolge, wenn man so entlang fährt. Und sie klagt damit sozusagen den Tod ihrer Tochter an und das eben, das ist jetzt irgendwie 7 Monate, glaube ich, her und die Polizei hat niemanden ermitteln können. Und darüber ist sie natürlich wütend und sie ist verzweifelt und traurig und gibt dadurch ihren Gefühlen sozusagen Ausdruck. Weil sie damit aufmerksam machen will, dass dass nichts passiert und sie die Polizei dafür verantwortlich macht. Aber ich glaube, es ist ihr hauptsächlich wichtig, weil sie verzweifelt ist und wütend. Wut ist ja überhaupt so ein Ding in dem Film.
Ja, also Wut und der Umgang mit Enttäuschung oder Frust. Da gibt es so ein paar Charaktere in dem Film, die die nicht so eine richtig gute Frusttoleranz haben.
Und man sieht jetzt zum ersten Mal, dass die Plakate da hängen, wenn sie mit ihrem Sohn von zu Hause da vorbeifährt und ihn in die Schule bringt. Und ich sag mal so, er findet das nicht so gut.
Weil er sich eben auch damit anders auseinandersetzt als seine Mutter.
Ja, beziehungsweise nicht.
Also, was eine Form von anders ist, würde ich sagen.
Ja, schon. Aber genau. Er hat da ja einfach, er will sich damit gar nicht so genau, er will da einfach einen Haken dran machen und das Ereignis halt wegschließen und damit fertig sein. Genau. Und nicht jeden Morgen, wenn er zur Schule fährt, dran erinnert werden, wie seine Schwester gestorben ist.
Ja, er wird wahrscheinlich in der Schule tagtäglich daran erinnert.
Hm. Ach so, wir haben noch vergessen, dass diese Plakatwände ja dann auch direkt gesehen werden, als sie aufgehängt werden von dem von dem Officer, der von Sam Rockwell gespielt wird. Und der befragt dann gleich die Aufhänger und meldet das seinem Boss, dem Chief.
Ja, und man merkt direkt da schon bei der, also, oder was heißt man merkt, je nachdem, es wird auf jeden Fall direkt gleich gezeigt, was der Dixon so für ein Rassismusproblem hat, weil er zuerst an so einen Mexikaner gerät, der überhaupt kein Englisch spricht. Und dann ja weitergeleitet wird da an den Vorarbeiter, der ein Schwarzer ist. Und der ihn ja dann irgendwie so nach einem Moment auch erkennt. Und dann glaube ich, weiß nicht, vor allem auf Bodenspur oder auf jeden Fall gibt's da irgendeine, ja. Und der redet, ich meine, das zieht sich aber durch den ganzen Film durch, der sagt oft Dinge, die schon ganz schön rassistisch sind, aber gar nicht immer, aber halt das Ding ist, finde ich, der sagt die ganz oft gar nicht mit der Intention, sein Gegenüber zu beleidigen, sondern weil die halt so sind in seiner Welt. Ich meine das gar nicht böse, so, aber
ich. Ihr seid halt inferior.
Genau, ja.
Genau, ich glaube, das zeigt nochmal dieses Hinterwäldlerische so ein bisschen von der Stadt, weil auch seine Mutter ist ja genauso angelegt, dass sie so eine alte Rassistin ist.
Ja, wobei er schon ein besonders schlichter Geist ist, oder?
Ich finde, der
ist gar nicht so weit weg von jemandem, wo man anfängt zu überlegen, ob das jetzt schon als geistige Behinderung gilt oder nicht. Also da ist er nicht, aber der geht schon sehr langsam durchs Leben, finde ich.
Genau. Ach so, du meinst, dass er vielleicht gar nicht weiß, dass er rassistisch hat.
Das wollte ich nur sagen. Also, der ist da nicht. Also, der ist jetzt nicht geistig behindert, so. Aber der ist schon
ist ein Depp.
Sehr unterdurchschnittlich.
Ja. Also der ist ein Idiot und der ist auch so richtig so tump irgendwie so.
Ja, völlig unreflektiert.
Ja, ja, aber auch ja, so, genau. Wie er, so wie er sich anstellt. Also der Chief rollt ja auch immer so mit den Augen so ein bisschen, wenn er mit ihm redet und solche Geschichten.
Ja, den respektiert halt niemand, weil er, wenn er nicht Polizist wäre,
ja.
Dann, also dann hätte er, und das passt ja auch zu dem Charakter, dass man irgendwann mitkriegt, dass er sein ganzes Leben schon Polizist werden wollte. Weil eben sein ganzes Leben auch schon mitgegeben wurde, dass er so schlau nicht ist und dass er so viele Gelegenheiten auf geile Jobs nicht kriegen wird.
Genau, und es gibt ja außerdem, das weiß auch irgendwie jeder, dass er wohl irgendwie mal einen Schwarzen verprügelt hat, während er in Gewahrsam war oder so. Das kommt ja, das wird immer von allen angesprochen.
Aber offiziell gab's da nichts.
Genau.
Also wo ja, wurde das natürlich unter den Teppich gekehrt, wie das halt so läuft.
Genau. Ja. Aber das könnte halt das sein, wo der Vorarbeiter
ja,
vielleicht genau. drauf anspielt ja. oder der hat halt mit vielleicht dem
auch schon. War er sogar selbst.
Hasselgab. Vielleicht war es auch sogar selbst. Genau. Kann auch sein. Also so ein typischer Typ, der, wie du schon sagtest, vielleicht seine das bisschen Autorität, was er jetzt hat, total missbraucht.
Ja, und seine ganze Autorität aus seiner Uniform bezieht, weil allen klar ist, dass die Autorität nicht aus ihm als Person kommt.
Und genauso
wird er auch gewachsen ist.
Ja. Genau, aber zudem später sicher immer wieder mehr. Aber wie geht's denn jetzt erstmal weiter? Die hat ihn jetzt in die Schule gebracht und dann kommt, glaube ich, jetzt geht, glaube ich, erstmal die Polizei zu diesem Werbemann Red Welby und
genau.
wollen rausfinden, wer denn das Plakat gemietet hat.
Sie machen ja dann auch so ein bisschen Druck und bedrohen ihn ja fast schon, aber ja, er weiß halt, dass er ja nichts Falsches getan hat. Und dass die Polizei ihm erstmal nichts kann.
Genau.
Weil sie ja einen sauberen Vertrag abgeschlossen haben. Und die Texte ja jetzt auch nicht gegen irgendwas verstoßen, gegen irgendwelche Gesetze oder was auch immer da in so kleinen Städten gilt. Und ja, dann zieht die Polizei ja wieder unverrichteter Dinge ab.
Genau, stellen ja nur eine Frage.
Mhm. Ich springe ihm quasi ins Gesicht, aber sie stellen nur eine Frage.
Gut, aber sie kriegen ja schon raus, wer die Billboards beauftragt hat.
Ja, ist wahrscheinlich auch sehr einfach, oder? Von dem, was
draufsteht. Das sagen sie ja auch. Ja. Also, das ist jetzt, also wer sollte die schon aufhängen?
Ja.
Gibt's jetzt eigentlich gar nicht so viele Optionen. Weil eben, es kennt ja jeder jeden.
Ja, eben.
Ja, genau. Und dann fährt, glaube ich, der Chief auch zu Mildred nach Hause und konfrontiert sie damit, dass er das unfair findet, dass sie die Plakate aufgehängt hat, weil er findet, dass er seine Arbeit schon richtig macht, aber er hat halt keine Spur.
Genau, also es wurden da ja schon Spuren gefunden am Tatort. Also natürlich bei Vergewaltigung, also die Genetik des Täters konnte festgestellt werden, aber existiert halt in keiner Datenbank. Und es gab keine Zeugen. Ja, es ist halt überall nur kalte Spuren nicht mehr, sondern überhaupt keine Spuren, alles Sackgassen. Und da kann er ermittlungstätig nicht werden, außer er sagt halt ja, wenn sich der Täter irgendwann zu erkennen gibt. Das heißt, wenn er sich verplappert oder genau sowas eben nochmal auftauchen würde.
Mhm. Ja, und mit dieser Ausrede gibt sich Mildred halt nicht zufrieden.
Ja, er sagt ja auch, hab doch ein bisschen Nachsicht, weil ihm geht's auch nicht so gut.
Ist sie aber nicht egal. So an. Ja. Okay, weil er sagt ja dann, er stirbt, er hat Krebs. Und dann sagt sie, aber das weiß doch jeder oder sowas. Aber das ist ihr egal.
Ja, hat doch damit nichts zu tun.
Nee, sie sagt nicht, sie genau. sagt nicht mal nur, deswegen, das ist mir egal, sondern
deswegen macht
natürlich
vorher.
Macht es jetzt, weil ja. In einem halben Jahr habe ich doch nichts mehr davon, wenn du tot bist.
Genau.
Und da kommt die schwarze Komödie ins Spiel.
Zum Beispiel.
Das ist ja Quatsch.
Ja, und sie ist halt eben frustriert davon, dass er das aber so auf sich beruhen lässt. Also, weil das stimmt ja alles, was er sagt. Heißt ja jetzt aber trotzdem nicht, dass man dann sagt, ja gut, dann kann ich wohl nichts tun.
Genau. Sie ist halt in der Situation, wo sie Hilfe braucht. Aber ich finde, Woody Harrelson hier ist nicht so eine typische Rolle für ihn, oder? Weil er ist hier so der diplomatische, der...
Ja, und er ist auch gar kein hinterfotziges Arschloch.
Genau.
Also er macht zwar nicht, er macht zwar, was denn?
Nein, weil man sagt, er ist auch gar kein hinterfotziges Arschloch.
Ja.
Ist das, also ist für mich so nicht die Standardrolle, die er hat, aber dann bin ich im Kopf die Standardrollen von ihm durchgegangen, die ich im Kopf habe. Und er hat immer schon was leicht Überhebliches, das stimmt.
Ja, der spielt ja auch eher so ein bisschen so die shady Typen, oder sonst?
Ja, und ja, der hat sich halt so irgendwie ein schönes Kleinstadtleben aufgebaut, ist irgendwie wichtig in diesem Dorf, da hat eine Frau, hat Kinder und so. Und ja, ist jetzt vielleicht nicht irgendwie der größte Detektiv der Welt, aber schon so ein ganz okayer Typ irgendwie. So ist er das Bild. Er hat zwar ein paar Fehler, aber wer hat die nicht? Und naja.
Er hält die Straßen sauber. Nach eigener Ansicht.
Wobei ich glaube, dass sie jetzt nicht allzu viel zu tun haben in so einem Dorf.
Nee, deswegen machen die auch abends die Polizeistation zu.
Ja, die, genau. Also die wirken schon relativ gechillt alle.
Oder haben Zeit, ausländische Mitbewohner zu drangsalieren. Mitbürger.
Woody Harrelson auch als Oscar für den besten Nebendarsteller nominiert übrigens.
Stimmt. Zusammen mit Sam Rockwell.
Der hätte krass. Auch, also ich fand den echt gut in dem Film. Das wäre vielleicht auch eine Oscar-Rolle gewesen. Deswegen war er ja auch nominiert.
Ich finde den tatsächlich mittlerweile gut. Gar nicht. Ich nicht. Ja. Also ich habe mich nämlich jetzt bei dem Film gefragt, vielleicht liegt ihm dieses Shady-Typen-Spielen einfach eher, weil ich fand den hier nicht so gut. Also
okay.
Ja, also gerade immer die schönen Momente mit der Familie, dachte ich, okay, also vielleicht ist das Problem auch bei mir, dass ich ihn einfach schon zu oft anders gesehen habe, aber ich habe mir gesagt, so, und das glaube ich dir jetzt aber nicht. Und diese Lache von dir gerade, die ist doch nicht echt. Aber vielleicht liegt das Problem einfach bei mir, wenn es alle, also wenn die generelle Empfindung da eine andere ist.
Ja, ich dachte halt die ganze Zeit, der spielt hier fast so einen ganz normalen Typen, wie das sonst so ein, wie heißt er denn immer macht? Ach verdammt, der nicht mehr spielt. Jetzt habe ich seinen Namen vergessen. French Connection und
Gene Hackman.
Roddenberry. Nee, Gene Hackman, genau. So ein Gene Hackman-Typen spielt er hier. So ein ganz 0815-Bürger so.
Ja.
Und also mir hat er schon gut gefallen hier.
Ja, wo halt sagst du, ich nenne es mal Out of Comfort Zone, weil du ja sagst, sonst eher so wie shady Typen. Das ist ja ganz, ganz anderes bei Sam Rockwell. Den sehe ich halt oft so als den, der spielt halt so gut das Arschloch. Und auch hier in dem Film, finde ich, ist er halt sehr in seiner Komfortzone. Aber so kenne ich ihn als Schauspieler sehr, obwohl er natürlich auch ganz viele andere Sachen macht, vor allem hier in Wes Anderson-Filmen.
Ich habe den Charakter gehasst in Galaxy Quest zum Beispiel, den er gespielt hat.
Ich habe ihn geliebt, wenn es das gibt.
Ach, Sam Rockwell ist toll. Ich mag den Schauspieler.
In Moon war der ja auch toll, da hat er ja völlig
alle Rollen gespielt.
Ja,
okay. Also auf dem Roboter, das war Kevin Spacey.
Richtig, die Stimme. Ja.
Der hat ja auch bei Jojo Rabbit mitgespielt.
Den habe ich noch
nicht gesehen. Den hat wahrscheinlich doch keiner.
Ja, genau, gesehen, genau. Ja, aber auch bei den Wes Anderson-Filmen hier, Moonlight Kingdom, glaube ich. Hat er bei Moonlight Kingdom? Nee, das war der Fight Club-Typ. Wie heißt der denn nochmal?
Edward Norton?
Ja.
Das sieht dem tatsächlich jetzt ein bisschen ähnlich.
Das finde ich auch, ja.
Hier habe ich immer gedacht, ob das nicht ursprünglich mal so gedacht war, dass der eigentlich hätte jünger sein sollen. Weil der Polizist, der redet ja nachher auch so mit dem viel jüngeren oder ja schon jüngeren hier Werbemenschen. Und ich hatte so das Gefühl, dass die kennen sich aus der Schule, die sprechen ja da auch irgendwie auch drüber. als, als hätte dieser Charakter, den Sam Rockwell spielt, als hätte er mal mindestens eigentlich 15 Jahre jünger sein sollen, ursprünglich.
Und die müssen ja nicht in der gleichen Klasse
gewesen. Nee, aber hatte trotzdem so irgendwie das Gefühl, weil der ja auch irgendwie die Polizeiakademie noch gar nicht so lange abgeschlossen hat. Der
hat ja auch lange dafür gebraucht.
Ja, genau, aber 4 Jahre.
Ja, gut.
Aber der ist auch erst seit 2 Jahren Polizist oder so. Also der hätte noch keine 30 sein dürfen eigentlich.
Und 4 Jahre. Kriegt man nach 6 Monaten in den USA nicht die...
Ich habe bei dem Film, ich habe auch gedacht, als ich das gesagt habe, also alles, was ich bisher gelesen habe, waren immer so Berichte, wo ich mir dachte, was? So schnell kriegt man bei euch eine Waffe, das kann ja wohl nicht wahr sein.
Ja gut, die kriegt man schon am Tag 2.
Aber nee, ja,
ich glaube, das kommt immer drauf an.
Ich habe nämlich auch so 6 Monate Ausbildung und dann bist du fertiger Polizist. Und zwar jetzt nicht in Ebbing, sondern in New York.
So. Das ist ja doch mal ein Testament für seinen IQ.
Naja, vor allem, sie sagen ja auch, eigentlich dauert es 3 Jahre und er musste 1 Jahr wiederholen.
Ja, er hat ja irgendwie 1 Jahr länger gebraucht. Aber die Ausbildungszeit war schon, also die sind sehr gründlich mit ihren Polizisten im Vergleich zu den Rest der USA.
Naja. Bestimmt so, wie es eigentlich hätte sein sollen.
Möglich.
Wie sich die Leute das wünschen.
Ja, wo waren wir jetzt eigentlich im Film? Ach so, ja, der Polizist.
Er war bei ihr.
Genau.
Da sitzen sie nämlich auch auf der Schaukel beide und gucken dann noch auf die Billboards. Ja, aber er geht dann wieder, weil hat nichts gebracht.
Denn wie der Sohn schon sagt, eine Mutter kann sehr dickköpfig sein.
Sagt er das nachher mit dem Priester, oder?
Ich weiß nicht, wo er es sagt, aber er gibt sich ja auch irgendwann da rein, genau wie ihr Ex-Mann mit seiner 19-jährigen Freundin. Eigentlich ergeben sich ja nachher alle irgendwann, ja, man kann mit... nicht Madeleine, mit Mildred. Ne? Die hat sich das halt so fest in den Kopf gesetzt.
Ja, wenn du schon von dem Ex-Mann sprichst, ich weiß nicht, ob die Szene jetzt genau kommt, aber irgendwann kommt die. Weil nämlich dann morgens, ach, ich glaube, jetzt kommt erst der Priester noch, oder? Wenn der Priester dann abends da sitzt und sie kommt heim.
Ja, als sie, war das dann schon? Wo sie dann zusammen Billard gespielt haben und...
Ach nee, stimmt.
Bin mir jetzt auch nicht sicher, in welcher Reihenfolge das alles passiert ist. Dann gab es ja auch später noch dies, also dann wird ja auch noch ihre Freundin / Angestellte, mit der sie diesen Laden führt, wird ja dann als Rache von der Polizei quasi verhaftet, weil sie irgendwie 2 Marihuana-Zigaretten dabei hatte.
Genau.
Und also die Polizei versucht halt wirklich alles, um ihr Leben schwer zu machen.
Von der Polizei oder halt von
Dixon. Ja, oder nur
weil
von
er, den weil er so genau. übereifrig ist, um dem Chief zu helfen. So wie er später
Letter am
Fenster auch, schmeißt.
Sie fragt ihn ja dann auch später und er erklärt ihr genau, was passiert ist.
Sie konfrontiert ihn ja dann direkt und geht dann. Und hier dieser Chief macht sie dann noch total an, weil sie dann, oder er macht eigentlich Dixon an, weil er nichts dagegen tut, dass sie ihn zur Rede stellt und auch noch in sein Büro da reinläuft.
Ja, weil er da seine Autorität
nicht
durchsetzt, ja.
Er liegt ja auch quasi auf seinem Schreibtisch, die Füße auf dem Schreibtisch und spielt da mit seinen komischen Sachen. Also ja, Autorität sieht anders aus.
Genau, und will dann ganz cool zum Abschluss noch irgendwas in seinen Mund werfen und es fällt so halb daneben.
Ich hätte es fast gehabt.
Ja. genau. Irgendwann kommt dann noch so eine Szene auch mit dem Pfarrer. Also die kommt dann nach Hause und da ist dann so ein Priester, den offensichtlich der Sohn mitgebracht hat. Und der Priester will dann halt auch sie davon abbringen, dass sie diese Plakate da weiter zeigt, weil der meint, dass jeder ist dagegen und das bringt doch nichts und das führt nur zu Unruhe. Und dann hält sie ihm einen bestimmt 2-3 Minuten Monolog darüber, dass es irgendwann in den 80ern einen, ich glaube in L.A. oder so ein Gesetz gab, ja, dass wenn man irgendwelchen Banden zugehört, sozusagen mitgehangen, mitgefangen ist dann so das Wortspiel. Auch wenn man selbst nichts gemacht hat, wenn man mal aber Mitglied der Bande ist, dann muss man sich auch dafür rechtfertigen.
Und irgendein Mitglied der Bande irgendwas anstellt, dann
genau.
Ist er da mit drin.
Und das überträgt sie dann eben auf die katholische Kirche,
genau.
Auf Kindesmissbrauch und solche Geschichten und sagt, selbst wenn man da nicht dabei ist, dann ist man Mitglied der Bande mitgehangen, mitgefangen. Und dann geht sie einfach raus und der Sohn sagt dann nur noch, danke, dass Sie gekommen sind.
Und das kommt ja direkt, also weil das so 2 Szenen hintereinander sind, dass sie sich nicht einschüchtern lässt. Das kommt ja direkt nach der Szene beim Zahnarzt, der sie ja auch so. Der sie ja auch so.
Ja.
Also sie deutlich spüren lässt, das, was er da von ihrer Aktion hält. Und sie lässt sich da ja aber auch gar nichts gefallen, sondern macht völlig klar, dass sie da zu ihrer Entscheidung steht und dass sie sich so einen Unsinn nicht bieten lässt. Sie macht den ja völlig fertig.
Ja, bohrt sie ihm nicht mit dem Zahnarztbohrer
in den Finger
nach? Ja, sie bohrt ihm den Finger, spült sich dann noch, wie man das beim Zahnarzt macht, schön den Mund aus und spuckt ihm das noch ins Gesicht. Also sie macht schon klar, dass sie nicht eingeschüchtert ist.
Ja, genau.
Und er startet ja dann auch Anzeige gegen sie.
Und sie leugnet einfach alles ab.
Ja, sagt einfach den ganzen, nee, hab ich nicht.
Ja, das steht wohl Aussage gegen Aussage.
Naja, dann gehe ich mal.
So ist das manchmal, wenn's keine Zeugen gibt, ne?
Genau.
Ja, und in der Szene kommt's ja dann, dass hier der Chief plötzlich husten muss und ihr ins Gesicht blutet. Wodurch ihr dann wahrscheinlich auch erst klar wird, wie schlimm es um ihn steht. Und dann ruft sie oder lässt sie ja den Krankenwagen rufen.
Ja, genau, da hast du recht, da ist sie ja dann plötzlich tatsächlich nicht mehr so die harte Frau, dann hilft sie einfach, dann sagt sie.
Ja, wobei, da bringt's ja, also in dem Moment, da, ich meine, was, wenn jemand anfängt, Blut zu spucken, was willst du denn machen? So, dann ruf halt einen Krankenwagen, bringt ja jetzt nichts, da weiter zu diskutieren.
Ja, genau, aber ich glaube, das sollte halt auch nochmal so zeigen, dass dann da doch irgendwie so eine Verbundenheit ist. Weil er sich dann ja auch noch so entschuldigt und sagt, das war keine Absicht. Und sie sagte, ja, natürlich weiß ich, dass es keine Absicht war. Irgendwann kommt dann auch noch diese Bar-Szene, die du eben schon angesprochen hast, genau. Da spielen dann Red und der, was ist der eigentlich, Gebrauchtwagenhändler oder Gebrauchtwagenhändler oder so?
Ja.
Peter Dinklage, James heißt der einfach nur. Die spielen da Billard. Und auch da ist Dixon wieder mit dabei und macht Red so
voll betrunken. Fertig,
verbal. Genau, der ist völlig betrunken. Aber Red steigt da nicht so drauf ein.
Ich finde, der Red, der ist allgemein, also vorher schon da, als ihn die Polizei besucht, dafür, dass er so ein junger Hüpfer ist, ist er ganz schön gesettelt so irgendwie.
Ja.
Also der geht irgendwie echt selbstbewusst durchs Leben.
Genau. Und da ist das mit den Kommunisten, warum er Red heißt, oder?
Genau.
Ja.
Das klingt ja schon sehr kommunistisch.
Weiß nicht, das könnte auch aus den Simpsons sein.
Und dann sagt er noch so, und hier, pass auf, hier solche Facts wie du, die töten sie in Kuba. Da bin ich ja nicht der Meinung. Das ist auch wieder so ein, ich bin ja nicht der Meinung,
wenn Kuba. Ja, aber genau das meinte ich so mit Red, dass das, also weil man kann sowas auch ganz klar verstehen als Todesdrohung.
Genau. Und darauf
sagt
dann Red aber so, bist du sicher, dass das in Kuba so ist? Ich weiß, dass sie wahrscheinlich nicht viel für Homosexuelle übrig haben, aber das, was du hier erzählst, das klingt eher nach Wyoming.
Ja.
Und dann kommt dann nämlich auch Mildred nochmal dazwischen.
Ja, genau. Schubst sie quasi weg, weil sie quasi nur an diesem Pooltisch stehen, aber nicht spielen und sie so, jetzt bin ich dran, weg da.
Genau. Ja, und dann erfährt man ja auch noch, dass sie quasi, bevor ihre Tochter ermordet wurde, an dem Abend dann auch noch einen Streit hatten. Und da ging es nämlich genau darum, dass sie das Auto nicht haben durfte. Und die Tochter dann gesagt hat, also eigentlich wollte Mildred sie ja, glaube ich, sogar dann fahren, aber die Tochter hat dann gesagt, ich lass mich nicht von dir fahren, ich laufe und ich hoffe, dass ich vergewaltigt werde. Also so ein typisches letztes Gespräch.
Foreshadowing. Ja, sind halt im Streit auseinandergegangen.
Genau. Ja. Das wird noch in so einer Rückblende erzählt. Und dann eigentlich, jetzt kommen wir Klammer zu wieder, weil eben jemand hat vom Vater gesprochen. Dann kommt nämlich am nächsten Tag der Vater kurz vorbei mit seiner 19-jährigen Freundin, die auch so ein bisschen dümmlich ist. Aber sie kennt das Wort
ja, gut. Wobei die ist halt immerhin erst 19. Ja.
Ja.
Also da muss man Leuten auch noch ein bisschen Zeit geben. Genau. Und sie läuft nicht mit der Waffe durch die Gegend.
Richtig.
Das stimmt.
Da gibt's dann auch gleich nochmal so eine Szene. Aus irgendwie bringt Mildred dann den Mann so zur Weißglut, dass er den Tisch umschmeißt. und sie irgendwie an die Wand
ja,
drückt und ihr Sohn hält dann direkt das Messer.
Drückt. Ja, weil, ne, das gab's ja vorher, genau in dieser Rückblende gab's ja schon das Thema erwähnt, dass er sie verprügelt hat.
Ach, das habe ich nicht
mitbekommen. Also, dass er ein gewalttätiger Ehemann war.
Ah, das habe ich gar nicht mitbekommen, okay. Weil dann will der Sohn sie nämlich gerade beschützen, hält ihm das Messer an den Hals und dann kommt... Dann
wird die Situation halt lustig aufgelöst.
Genau,
durch die... Ja, weil sie eben reinkommt, also seine Freundin dann eben reinkommt.
Ja, wie geht's denn dann weiter? Ach, es gibt doch noch irgendwie im Fernsehen, gibt's auch noch einen Bericht darüber, über die...
Ach stimmt, Billboards. Ja. So wird erstmal richtig Öffentlichkeit geschaffen, weil bisher sehen sie eigentlich nur Mildred selber und die Polizisten, die sich drüber aufregen.
Ja, und ihr Mann ja dann auch. Der hätte das ja auch für keine gute Idee.
Ja.
Ja, und dann erschießt sich der Polizeichef.
Genau, weil ich hatte schon die ganze Zeit, wann kommt das denn? Aber es müsste jetzt irgendwann eben sein, dass er... Das sieht man ja nochmal bei ihm zu Hause, wie es schön das hat. Und er verabschiedet sich, oder was heißt er verabschiedet sich, aber er geht ja danach, ich glaube nach dem Essen geht er raus zum Stall, die haben ja Pferde, setzt sich eine Papiertüte auf. Ja, und das
wird sich seine Frau bestimmt auch lang vorwerfen, weil sie sagt ja, nee, um deine scheiß Pferde kümmere ich mich nicht, mach das mal schön selber.
Sie hat ja auch gesagt, ich werd sie erschießen, wenn du nicht mehr da bist.
Ja.
Ja, und das macht er dann selbst nicht mit den Pferden, sondern mit sich. Und er schießt sich im Stall.
Also er hat sich ja aus dem Krankenhaus wieder entlassen lassen.
Ja.
Kurz nachdem er eingeliefert wurde, genau.
Genau, die Prognose war ja no chance, Billy.
Eben, also von daher, warum soll er da liegen?
Und um das Leid auch an seiner Familie und so weiter zu ersparen, jedenfalls denke ich, das ist das... der Grund, warum er sich dann das Leben nimmt.
Ja, oder
so. Ja, aber das erzählt er doch ganz lang. Also, der erzählt er doch ganz lang.
Ja, genau.
Aber das sollten wir dann nochmal detailliert, weil es gibt ja mehrere.
Genau, aber, es kommen ja mehrere Leute.
Erstmal zieht er sich ja dann so eine Tüte über, wie du sagst, so einen Sack. Und auf dem steht ein Sticker, da steht drauf, nicht öffnen, ruf die Jungs.
Ja.
Damit sie das nicht sehen muss.
Noch sehr nachsichtig.
Ja.
Aber die Pferde hat er nicht erschossen.
Ja, durften sogar
Arbeit noch mal muss raus. Die Frau melden. Schon selber machen.
Ja. Genau.
Und dann findet sie den Brief, also seine Frau, auf dem Tisch.
Mhm.
Und da steht da eigentlich was drin, was für die Handlung, was da wichtig ist für den Film?
Ja, nee, nur dass er sich jetzt halt umbringt, weil er seiner Familie nicht zumuten will, wie er da jetzt ein paar Monate krank ist.
Ja, genau. Der wichtigere Brief ist eigentlich der an Mildred, den ja dann die Frau vom Chief ihr in den Laden bringt. Und Mildred weiß, glaube ich, am Anfang gar nicht, dass sie das ist. Also ich hatte so den Eindruck, als kennt sie die gar
nicht. Ja, wusste sie auch nicht. Ja.
Und dann liest sie den Brief, nachdem sie wieder weg ist, draußen auf der Veranda und während ist auch eine schöne Szene, da fährt die ganze Zeit so ein Güterzug vorbei im Hintergrund. Und genau wie bei dem Brief davor hört man jetzt hier so die Stimme von Woody Harrelson eben, der den vorliest. Und da steht eben drin, dass er natürlich sich nicht erschossen hat wegen diesen Billboards, sondern weil er krank war. Und genau das, was du gerade gesagt hast, dass er es aber toll findet, weil er diesen Schachzug so toll war, diese Billboards da aufzuhängen, findet er es jetzt toll, als Gegenstück, die alle glauben zu lassen, er hätte sich deswegen erschossen. Und deswegen, das haben wir eben gar nicht erwähnt, hat er nämlich auch den nächsten Monat direkt finanziert, weil sie hatte gar keine Kohle mehr für noch einen Monat, nochmal $5,000 auszugeben.
Damit die Leute wütend auf sie sind, warum die Plakate selbst nachdem er sie umgebracht hat, immer noch hängen.
Also, genau.
Weil ich dachte, das ist lustig. Und sie muss ja auch lachen.
Genau, ja. So als kleine Rache, aber nicht böse gemeint. Und dann sagt er halt auch noch mal, dass es ihm leid tut, dass er nicht mehr tun konnte. Und dass es eben manchmal so ist, dass irgendwann erfährt man in irgendeiner dummen Situation doch was und sie soll die Hoffnung nicht aufgeben. So habe ich das da noch rausgelesen.
Ja.
Mhm.
Genau, dann hast du das schon gesagt, dann lacht sie oder schmunzelt so ein bisschen und sagt es aber auch niemandem. Das macht ja keinen Sinn, jetzt umzurennen. Die Blöße will sie sich
sagen, ja dann ich war das geben. Nicht, war genau. das nicht.
Nö, ich glaube, sie genießt das auch dann eher. Oder?
Kann sein.
Ja, und dann, nachdem die Botschaft da die Runde macht, hat Dixon so einen kleinen, weiß nicht, kleinen Meltdown. Also das ist sowas, wo ich vorhin dran denken musste, als du meintest, mit Frust umgehen. Mhm. gutes Beispiel, wie man es nicht tun sollte.
Wer kriegt das ja erst gar nicht mit, dass der Chief tot ist, weil er wieder seine Kopfhörer auf hat, während die anderen reinkommen.
Und alle heulen. Einfach genau. alle.
Und, der fragt und
dann fragt er ja seinen Vorgesetzten Cedric, der nicht Cedric genannt werden will, was passiert ist. Und ja, dann gibt es einen Cut und dann stehen sie beide auf der Herrentoilette und Dixon weint und kann sich kaum auf den Beinen halten.
Cedric wird übrigens auch in Wikipedia nicht Cedric genannt. Vielleicht hat er das durchgesetzt. Steht nur Polizeisergeant.
Im Englischen steht der Name
drin. Okay.
Genau, und ja, wie du gesagt hast, Phil, dann marschiert er los zu Reds Büro.
Nachdem er ihn da oben so stehen sieht, gell? Also das ist, glaube ich, eine ganz spontane Idee. Er sucht einfach irgendwie ein Ventil, oder? Ich glaube, ja,
sowas passiert ihm, glaube ich, öfter.
Genau, und ich glaube, das ist nicht mal, weil er jetzt so weit denkt, dass er letztendlich daran schuld ist, weil er die Billboards da bespielt hat, sondern ich glaube, so weit denkt der gar nicht. Der mag den nicht und er sieht den jetzt gerade, deswegen ist das jetzt so ein Ventil.
Ja, aber er bringt ihn ja schon ein bisschen mit den Billboards in Verbindung, oder?
Ja,
weil also ich habe
das auch so verstanden, dass das was miteinander zu tun hat, weil er ihn ja auch ein paar Mal dumm anmacht und er so das Bild ist für die Billboards und er hätte das ja auch verhindern können, so er hätte den Auftrag ja da nicht annehmen müssen. Also ich dachte schon, dass er ihn da mit in Haftung nimmt.
Ja, kann auch sein.
Also einfach, dass die Gelegenheit da war vielleicht so das entscheidende Moment.
Hätte er ihn nicht am Fenster gesehen, hätte er das vielleicht gar nicht gemacht.
Ja, genau, aber hätte er jemand anderen am Fenster stehen sehen, hätte er vielleicht auch nichts gemacht.
Das kann auch sein, ja.
Ja.
Ja, und dann sieht man ihn wie so eine Ente darüber watscheln über die Straße. Die Kamera immer hinterher. Er öffnet die Tür direkt, indem er sie die Glasscheibe zerhaut.
Ja.
Mit seinem Stock. Den steckt er aber dann wieder weg und holt die Pistole raus. Und ich hatte eigentlich beim ersten Mal damit gerechnet, er schießt den jetzt einfach. Das macht er aber nicht, sondern er schlägt ihm die Pistole auf die Nase. Hätte er eigentlich auch mit seinem Stock machen können. Und dann wirft er ihn noch aus dem Fenster. Also das ist so ein typisches, das ist auch wie so eine Westernstadt so ein bisschen aufgebaut. Es ist so eine Straße, so eine Hauptstraße. Gegenüber ist ja direkt die Polizei. Und vor dem Fenster, ist im ersten Stock, ist so ein Vordach drüber. So ein schräges, so ein bisschen. Und dann rollt er so das Vordach runter und schlägt unten auf die Straße auf. Dixon geht wieder zurück, schlägt auch noch der genau. Assistentin auf die Nase.
Ja, knockt die Sekretärin aus.
Ja, geht wieder runter und geht dann an ihm vorbei und sagt nochmal, ich schlage übrigens auch Weiße und haut ihn dann nochmal. Und das alles guckt sich der neue Chief an, der gegenüber bei der Polizei steht und einfach nur guckt.
Genau. Und als Dixon ihn dann noch so blöd anmacht und reingeht, dann sieht man nur, wie er so seinen Mantel zur Seite schiebt und dann ist er diese Polizeimarke an seinem Gürtel.
Genau, das war aber nur für den Zuschauer, oder?
Ja, das war nur für den Zuschauer. Ja, und dann geht er ja selbst rein.
Das ist übrigens einer, der auch bei The Wire mitgespielt hat.
Ja, das wusste ich, dass du das sagst, weil ich habe auch, mir kam der so bekannt vor und ich weiß tatsächlich nicht woher, weil ich habe ihn nirgendwo gesehen, aber ich habe schon gesagt, da wird der Phil sofort sagen, The Wire, der spielt auch einen Polizisten, oder?
Ja.
Ja.
Der spielt auch einen Polizisten.
Ja. Aber woher kenne ich den denn? Oder?
Ich überlege gerade, ob der einfach, also ich meine, der wird ja schon in dem einen oder anderen Film auch mitgespielt haben. Vielleicht haben wir einfach auch schon mal was gesehen, wo er auch mit dabei war.
Also laut Wikipedia hat er bei John Wick mitgespielt. Ich weiß aber nicht, welche Rolle er da gespielt haben soll.
Habe ich aber auch nicht gesehen.
Stellt sich dann ja auch die Frage, welchen Teil. Aber ich weiß es auch nicht.
Nee, stellt sich nicht, weil ich habe keinen gesehen.
Nee, in welchem er mitspielt.
Ach so.
Eins,
Der heißt übrigens Clark Peters. Sheriff Abercrombie. Auch schon wieder Sheriff, das ist doch schon wieder falsch in der deutschen Wikipedia. Ja. Chief natürlich.
Im Englischen heißt sie doch Chief. Ja.
Kann euch einfach einen Chief mit dem Sheriff ersetzen.
Nicht, also wirklich.
Wo kommen wir denn da hin?
Hat eigentlich Three Billboards einen deutschen Untertitel? Ich glaube nicht, oder?
Nee.
Three Nein. Billboards Outside Ebbing, Missouri. Pure Wut oder sowas.
Das würde mich nicht wundern, aber...
First Blood.
Ja, deutscher Untertitel. Ja.
Foundation aber, steht hier, das guckst du doch.
Ach, stimmt, genau, ja, genau. Das habe ich auch gelesen, da weiß ich auch, wer das ist.
Ja, siehst du.
Übrigens spielt er auch in Outland, Planet der Verdammten mit, sehe ich gerade. Das hattest du schon mal drüber erzählt, Ben. Ist ja ein Film mit John Connery, oder?
Ja, genau. Ja.
Ist das nicht der, wo Sean Connery dieses komische rote Etwas anhat?
Nee, das ist was anderes.
Okay.
Hier hat er so eine Baseballkappe an. Immer. Na gut. Zu dieser Szene will ich noch was sagen. Ist euch was aufgefallen an der Szene?
Also, du fragst jetzt sehr unspezifisch. Es gab keinen Schnitt.
Richtig, darauf wollte ich hinaus. Das ist ein One-Take. Und ich habe ja gesagt, ich habe das Making-of gesehen und da wird das erklärt, wie sie diese Szene gemacht haben. Die Kamera läuft ja immer hinter dem, nicht Chief, hinter dem Dixon her. Und wie gesagt, es gibt keinen Schnitt. Die gehen die Treppe hoch, dann sieht man, wie er den umhaut. In der Zeit, wie er dann zum Fenster geht und den Stuntman, der unter dem Fenster lag, rausschmeißt, klettert der Schauspieler von Red hinten bei der Tür unterhalb der Kamera wieder durch, rennt die Treppe runter, lässt sich unten schminken und zieht sich das blutverschmierte Hemd an.
Legt sich auf die Straße.
Ja, noch nicht.
Deshalb die Sekretärin.
Ach, damit es länger dauert.
Braucht extra Zeit.
Kann sein, ja. Ah. Aber der legt sich jetzt natürlich noch nicht auf die Straße, weil erst muss mal das Auto mit diesen typischen Stuntman-Boxes vorfahren, auf die dann der Typ, der aus dem Fenster fällt, drauffallen kann. Da gibt's ja immer so Pappkartons, wo die drauf springen.
Geil.
Und dann, wenn er draufgesprungen ist, fährt das Auto wieder weg und dann schmeißt er sich auf die Straße. Und dann sieht man, wie er die Treppe wieder runtergeht, der Dixon, und wie der andere auf der Straße entlang krabbelt. Und ich hab's selbst, während ich das Making-of gesehen habe, nicht gerafft, wieso die das so machen, weil ich das da noch nicht gerafft hatte, dass das ein Take ist. Ich dachte die ganze, wieso lassen die sich keine Zeit? Wieso muss das so schnell gehen?
Lassen sie sich keine Zeit?
Aber dann ist mir jetzt aufgefallen, ach, das ist ein Take. Ja, sehr cool. Also wenn man auch das Making-of mal dazu sieht. Ich mag sowas nie. Also mir ist das nicht mal aufgefallen.
Ein gutes Anzeichen dafür ist, wenn eine Kamera einfach immer an der Schulter von irgendeinem Charakter dranhängt.
Ja, stimmt, ja.
Also die Perspektive wird dann immer gerne genommen. Wenn
kein Schnitt ist.
Ja.
Aber so dieses, wir verfolgen jetzt, also wir beobachten jetzt eine Szene so arg aus der Sicht eines Charakters, da machen das Leute gerne.
Ja. Aber auch nochmal auf dieses Western-Feeling zurückzukommen, das fiel mir jetzt gerade selbst wieder auf. Diese Häuser, das ist ja so eine typische Fassadenstadt, sag ich mal.
Ja, einfach seit 150 Jahren keine Häuser mehr richtig, keine Häuser mehr richtig neu gebaut, die stehen da halt noch.
Genau. Und es ist ja nicht wie so in europäischen Städten, dass es irgendwie so einen Marktplatz oder sowas gibt. Es gibt ja da meistens so eine Main Street, wie man das halt auch aus so Western kennt. Und so ist es hier halt auch.
Naja, die Städte sind halt 150 Jahre alt und nicht 500 genau. Oder 700.
Ja, und daraufhin schmeißt der neue Chief, Abercrombie, ihn auch gleich raus.
Genau.
Glücklicherweise.
Und behält ihn nicht gleich nicht. Da. Ja.
So, ja, der macht auch ganz klar, finde ich, so innerhalb von 2 Minuten macht er ja in dieser weißen Polizeistation ganz klar, wer hier ab jetzt das Sagen hat. Und alle anderen merken, okay, mit dem lege ich mich nicht an, aber nur Dixon nicht. Und das sagen ja auch dann hinterher so, es hilft ihm ja auch, es sagt ja auch keiner, ja, nee, okay, ich lege nochmal ein gutes Wort ein oder so, sondern nee, das war's für dich. Du bist hier auch nicht nur beurlaubt oder sowas.
Genau.
Der hat dich gerade gefeuert, das alles, es ist vorbei. Noch diese Demütigung bei der Kündigung, dass er seine Polizeimarke nicht findet, er weiß nicht, wo sie ist. Und ja, also der hinterlässt da echt, finde ich, ein großes Ausrufezeichen für, also so in der ich stelle mich vor, ich bin euer neuer Chef und ihr macht ab jetzt am besten alle, was ich möchte.
Ja.
Also ja, ich finde, und er hat sich auch genau den richtigen rausgesucht, um das so ein Exempel zu statuieren.
War aber auch einfach, oder? Was er,
ja, von natürlich, dem,
was
er vorher hat sich halt auch, ja, das, und er hat sich aber auch hinterher noch in der Polizeistation, hat er sich ihm ja auch praktisch,
ja.
Hat er ein großes rotes Zielkreuz auf die Brust gemalt.
Stimmt.
Hier, ich.
Ja. Stimmt, er schmeißt ihn ja noch gar nicht sofort raus, sondern er redet ja erstmal mit ihm und dann sagt er halt irgendwann, geben Sie mir Ihre Marke und Ihre Pistole.
Ja. Ja, weil der zeigt ja auch null Reue oder so. Er sagt mir, ja, das und das habe ich gerade gemacht und ist aber gleichzeitig respektlos.
Ja.
Ja, in seinem Weltbild ist es ja, er hat seinen Vorgesetzten, seinen Kumpel gerecht und von so einem lässt er sich ja auch nichts sagen.
Ja. Er wird ja auch immer wieder damit aufgezogen, fällt mir auch gerade noch ein, weil die nächste Szene ist ja dann zu Hause bei seiner Mutter. Der wohnt ja bei seiner Mutter noch. Und der wird ja immer damit aufgezogen, auch von Mildred, ob er das denn machen darf, was denn seine Mutter dazu sagt oder so, ob er denn so lange ausbleiben darf oder
sowas. Ja, und das war so witzig da in der Kneipe, wie er sagt, nein, ich habe ja gesagt, ich komme erst um 12 nach Hause. Ja,
genau, und in der Polizeistation gibt es auch mal so eine Szene, der geht da nämlich dann immer voll drauf ein, trifft da immer voll ins Schwarze. Wenn
sie das. Ja, aber halt auch so diese, nee, also mit dem Konter hast du jetzt nicht so.
Genau.
Ich glaube, bei ihm ist es aber auch sehr einfach zu wissen, welche Knöpfe man drücken muss.
Ja.
Ja. Und die nächste Szene ist dann nämlich bei seiner Mutter und dann fragt sie nämlich, ob sie nochmal mit den Polizisten reden soll. Und so. Ja. Dann sagt er, nee.
Bitte nicht.
Aber er fragt dann da trotzdem noch, was würdest du denn sagen, wenn er es eventuell selber versuchen kann.
Ja. Und dann haut er ab, dann geht er raus.
Ja.
Und deswegen ist in der nächsten Szene sieht man nämlich, wie die Billboards brennen, oder? Das ist der dann in der Nacht.
Ja, stimmt. Und dann denkt man natürlich, er war das.
Genau. Erstmal denkt man, er war das, aber zum Zweiten müssen sie die dann auch noch löschen, weil ich glaube, sie fahren nach Hause und dabei merken sie, dass Mildred und der Billy, oder wie heißt der Sohn halt, Fruit Loops Boy, wie der Vater ihn genannt hat.
Fruit Loops Boy, genau, ja.
Ja.
Billy.
Und sie löschen die dann zusammen, beziehungsweise ganz schaffen sie es ja nicht.
Nee.
Aber sie ist da halt so besessen von, dass sie alles versucht, aber das letzte brennt dann, glaube ich, ab.
Nee, das war schon in dem Moment vorbei, als man es gesehen hat.
Ja, aber eins hat sie ja gelöscht, auf jeden Fall. Das erste hat sie, glaube ich, noch gelöscht oder so. Und dann wollte der Junge sie nur aufhalten, weil er sagt, das bringt
ja schon, aber die Plakate sind ja trotzdem. Also
ja,
natürlich. Ja, sie haben quasi nur die Gerüste gerettet.
Das Feuer ausgemacht haben, aber die Dinger sind ja trotzdem
angebrannt. Stimmt, macht eigentlich gar keinen Sinn.
Also sich dafür in Gefahr zu bringen, war schon ein bisschen.
Aber es war ja halt wichtig. Und genau, sie denkt natürlich, das sei Dixon gewesen. Als Rache jetzt wieder dafür, dass er rausgeflogen ist vielleicht von der Polizei oder auch
wegen dem Chief. Dadurch, dass diese Billboards den Chief in den Selbstmord getrieben hätten.
Mhm.
Ja. Und sie rächt sich dann ja auch noch. Und setzt dann ihres Zeichens die Polizeistation in Brand.
Genau. Und zwar aus dem Fenster, aus dem Dixon vorher den Werbemensch geworfen hat, weil da ist nämlich ja jetzt kein Glas mehr.
Sie ruft ja auch tatsächlich noch zweimal vorher an, um zu gucken, ob niemand da ist, weil sie ja niemanden verletzen möchte.
Ja, und nachts ist ja die Polizei auch nicht besetzt, weil da ist nicht viel los in Ebbing.
Genau.
Und wer hört wie immer Musik über Kopfhörer?
Dixon.
Der ist nämlich fast schon zitiert worden, weil es gibt auch einen Abschiedsbrief für ihn, den er doch sich abholen kann. Und wenn er gerade da ist, kann er auch direkt seinen Schlüssel da lassen.
Wie praktisch. Und am besten kommt er nicht jetzt.
Komm am besten außerhalb der üblichen Öffnungszeiten rein.
Genau.
Also eigentlich bist du hier nicht mehr so richtig willkommen.
Ja. Und da in diesem Brief redet ihm eigentlich der Chief gut zu und sagt, also der hat es zwar nie so gezeigt, sagt der Chief irgendwie, aber er glaubt schon, dass er ein guter Kerl ist und dass er mal ein sehr guter Detective wird. Und das Witzige dabei war wieder, mit einem guten Detective, steht er gerade in einem brennenden Haus und bekommt es nicht mit.
Ja, er sagt ja auch, ja, er soll halt all diesen Hass loslassen.
Genau,
soll,
er sagt soll lernen, vor allem so, ja, das klingt ja vielleicht ein bisschen kitschig, aber der Weg dazu, ein guter Detective zu sein, ist Liebe. So, komm auf die helle Seite.
Ja.
Und das scheint ja auch zu greifen.
Das beeindruckt ihn ja schon, weil er ja auch schon, das ist ja schon so ein Vorbild für ihn, der Chief gewesen.
Ja.
Also, ich habe irgendwo gelesen, das war jetzt sozusagen wie für ihn so wie die Erleuchtung, die Stimme Gottes. Der Brief aus dem Jenseits.
Hätte der Chief ihm das doch einfach mal ein Jahr früher gesagt. Oh Mann.
Nein, ist das halt oft, dass man so Dinge nicht sagt.
Ja.
Das stimmt leider.
Und dann merkt er doch
explodiert irgendwann. Explodiert das Fenster.
Ach nee, stimmt, der merkt das nicht, oder? Wie ist es? Doch, klar, der wird nach innen
gedrückt. Er merkt es kurz bevor.
Ich glaube, der letzte Molotow sprengt quasi das Fenster und dadurch merkt er es dann.
Genau. Und dann rollt er sich da so raus aus dem Rennen.
Ja, aber er nimmt noch die Akte über den Mordfall von der Tochter mit.
Richtig.
Ja, und das ist ja auch was dieser Brief bewirkt hat, oder?
Ja, das glaube ich.
Ja, voll. Ohne den Brief hätte er es ja nicht mitgenommen. Da wäre ihm das ja egal. Genau. Aber der Brief durch den alten Sheriff Chief hat ihm ja jetzt den Floh ins Ohr gesetzt oder ihm wachgerüttelt.
Dass er ein guter Detective sein könnte.
Dass er ein guter Detective sein kann, er braucht nur einen Fall.
Und er liegt einfach rein zufällig genau neben ihm.
Ja, und das ist ja ziemlich, glaube ich, wirklich, also unbestritten der wichtigste Fall in Ebbing seit.
Ja. Ne, die Akte lag ja die ganze Zeit auf dem Schreibtisch.
Auf seinem Schreibtisch auch sogar.
Ja.
Genau, dann ist Mildred entsetzt, dass sie sieht, dass da doch jemand im Haus ist, der jetzt brennend da auf der Straße rumrollt. Bis sie aber unten ist, ist schon James da. Schön sein Name. Heißt er James?
Ja.
Und löscht ihn. Mit seiner Jacke.
Aber es ist eine sehr kleine Jacke und deswegen dauert es ein bisschen länger.
Genau, aber Mildred läuft jetzt auch nicht weg oder so. Sie bleibt schon dabei. Sie hilft auch nicht, genau. Sie guckt, aber bis sie da ist, ist es auch eigentlich schon vorbei. Sieht dann die Akte aber und nimmt sie mit. Weil die hat er noch vorher aus seinem Shirt gezogen und auf die Straße geworfen.
Er hat sie tatsächlich von seinem brennenden Körper weggeworfen.
Ah, richtig.
Also er hat genau gewusst, was er da tut, muss man sagen.
Okay, so war das. Ja, macht Sinn.
Ja, und dann kommt natürlich die Polizei, oh Wunder, die aus ihrem verdienten Ruhestand, Feierabend und befragen sie, aber sie war ja mit dem, mit James zusammen, sie hatten ja ein Date.
Genau, sagt James so gleich ohne,
genau.
Ohne irgendwie Blickkontakt mit ihr.
Ja, also er gibt ihr quasi ein Alibi, obwohl er genau gesehen, also er weiß, dass sie das war.
Ja, hat er nicht gesehen, dass sie die geworfen hat, aber er nimmt es an, weil sie da ist.
Und er hat ja auch gesehen, dass sie aus diesem Haus rausgekommen ist.
Ja, mit ihrer Kleidung und dem Rucksack. Und zufälligerweise kommt sie, also er weiß es natürlich.
Er weiß es, genau. Sonst hätte er auch kein Alibi gegeben.
Ja.
Ja, und dann wird Dixon ja in ein Krankenhaus oder in das Krankenhaus gebracht. Viele wird es wahrscheinlich nicht geben. Und landet natürlich genau in demselben Zimmer, in dem auch Red liegt, der immer noch sich von seinem unfreiwilligen Sturz erholt. Wahrscheinlich gibt es auch nur ein Zimmer in diesem Krankenhaus. Ja.
Oder der Arzt hat einfach einen komischen Sinn für Humor.
Ja, aber genau das sind so Szenen, wo der Humor auch aufblitzt, finde ich, in diesem Film. Das ist nämlich wieder so ein ganz feiner Humor, der dadurch sich ausprägt, dass das so eine scheiß unangenehme Situation ist für beide und das ist schon fast so unangenehm ist, dazu zu gucken. Aber letztendlich kann man ja dann sagen, dass ihm Red vergibt, weil er ihm dann diesen Saft hinstellt.
Ja, es kommt zu einer sehr komischen Art Aussöhnung.
Ja, also er entschuldigt sich ja auch sofort.
Ja.
Red erkennt ihn ja auch am Anfang gar nicht, weil er ja komplett bandagiert ist. Und aber als er es dann merkt, ist er der Meinung, dass genug Schlechtes passiert ist und ja. Vergibt ihm anscheinend, wie ihr gesagt habt.
Ja, aber also durch Tat, aber nicht, er will natürlich trotzdem nichts mit ihm zu tun haben und mit ihm
reden. Nee, aber er geht ja trotzdem wieder weg, aber
den Saft hin.
Er hätte ihm ja auch den Saft ins Gesicht schütten können.
Ja, da gibt's ja dann auch nochmal so eine kleine Diskussion, wo er dann gesagt hat, hör auf zu heulen, das ist schlecht für deine Wunden. Und dann sagt er, ich habe gehört, das Salz ist gut für die Wunden. Und dann sagt er, woher soll ich das denn, ich bin ja kein Doktor. Was ich auch sehr aussagekräftig fand, war das Gesicht von Sheriff Abercrombie, nachdem er die beiden dann verhört hatte.
Chief meinst du?
Chief. Ah! Nachdem er Mildred und James verhört hatte und die Story von ihnen gehört hatte. Guckt er einfach so. Hm? Ich glaube euch kein Wort. Aber ich gehe jetzt mal.
Sagt er nicht auch irgend sowas wie wir Polizisten sind nicht alle scheiße?
Oder so? Echt? Ich glaube, ja, irgend sowas sagt er mal. Nicht zu alle dir. So oder so, ja, ach so. Ja, genau.
Ich dachte, der guckt nur.
Ja, vielleicht war es auch in einer anderen Szene, aber irgendwann sagt er zu Mildred so, also ich bin einer von den Guten. Mit so,
ja, ja, stimmt. Das ist
mir kannst du vertrauen.
Glaube ich, eine andere Szene, ich weiß nicht mehr. Oder das sagt er davor und guckt dann noch so, während er weggeht. Naja. Und dann verabreden sich James und Mildred auch, weil Mildred hat das Gefühl, sie müsste das jetzt machen, weil James sie vielleicht erpresst und sonst verraten würde, dass sie nicht zusammen
war. Ach, echt?
Ich dachte, Mildred macht das deswegen.
Ich dachte, sie macht das als Dankeschön.
Ja, das glaube ich auch.
Ich hatte das so verstanden, als er scharwenzelt die ganze Zeit so um sie rum und will sich ja irgendwie mit ihr treffen. Und das ist jetzt so, okay, jetzt hast du sogar vor der Polizei für mich gelogen. So, es gibt ein Date.
Ja, aber ich hatte jetzt schon gedacht, sie macht das, damit er, sonst würde er sie vielleicht verraten.
Aber dafür ist mir die ganze Zeit eigentlich viel zu dominant aufgetreten dann. Also so dieses, hier, es gibt hier ein Date, ansonsten läuft hier gar nichts. Und also wenn sie jetzt irgendwie Angst hätte, ihn vor den Kopf zu stoßen, dann wäre doch auch die Unterhaltung im Restaurant dann anders gelaufen.
Ja.
Also weil so richtig angestrengt, ihm einen schönen Abend zu machen, hat sie nicht.
Nee, das ist ja auch da ein bisschen eskaliert.
Er geht ja noch später und sagt ja auch, dass er kein zweites Date will, also ohne dass er jetzt droht, sie irgendwie zu verraten.
Sie verletzt ihn, ja. Nee,
ich habe nicht gesagt, dass er sie verraten will, sondern dass sie es glaubt. Also, dass sie vielleicht denkt, sie müsste das jetzt tun, weil er sonst tun würde. Nicht, dass er es tun will.
Dann verhält sie sich tatsächlich sehr dumm.
Naja, sie geht ja erstmal hin. Und dann ist auch noch ihr Ex-Mann da.
Ja gut, es gibt halt nur ein Restaurant im Ort.
Luigi's.
Ja gut, ist ja jetzt auch nicht die entscheidende Frage, warum sie dahin geht.
Das stimmt.
Ja, aber das ist schon eine entscheidende Szene, weil da dann der Satz fällt.
Nein.
Jetzt habe ich vergessen, welcher Satz da fällt. Ich weiß nur noch, dass das Wort
begets
drin vorkommt. Violence begets violence oder sowas, oder?
Ja,
oder
ja,
Hate begets,
oder Hatred oder was
Hatred auch immer. Hatred begets Hatred, genau.
Und dann ja, aber James was wir halt schon in Star Wars gelernt haben.
Ja, genau. Gewalt erzeugt gegen Gewalt. Ach, das war nicht Star Wars.
Das war die Cantina-Band, ne?
Ja.
Genau das hat das Vader gesagt.
Ist auch erlaubt.
Genau. Und das ist ja auch so ein bisschen komisch, weil ja dann James fragt, did she say begets?
Yes.
Und weil das ja offensichtlich so ein Wort ist, was nicht so wirklich gebräuchlich ist und er das ihr nicht zutraut, obwohl er die ja jetzt eigentlich gar nicht kennt. Wenn das jetzt Mildred gesagt hätte, wäre es eigentlich noch besser
wahrscheinlich gewesen. Wahrscheinlich hat Mildred ein bisschen erzählt.
Wahrscheinlich, genau.
Und dann außerdem ist das ja auch ein Dorf und jeder weiß wahrscheinlich, dass er eine dumme 19-jährige Freundin hat.
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Und dann, nachdem er dann weggegangen ist, geht sie nochmal rüber und erfährt dann, dass sie das auf einem Lesezeichen gelesen hat, auf einem Buch über Polio. Oder war
oder
es?
Oder Polo?
Polo.
Wie heißt das mit den Pferden? Und dann kommt nur so von der Seite, Polo.
Ja, aber was noch viel wichtiger ist in der Szene, ist ja, dass ihr Mann sich entschuldigt, dass er die Plakate angezündet hat.
Im Suff, genau.
Ja. Und sie hat ja den Chief, den Sheriff nicht, sondern den Dixon, den Ex-Officer Dixon, dafür natürlich angeschuldigt und auch deswegen ja die Polizeistation angezündet. Als Begets Gegengewalt. Und da ist sie schon so ein bisschen entsetzt und wird die Augen geöffnet zusammen mit diesem Ausspruch. Dann macht sie ihren Ex-Mann noch ein bisschen fertig und dann geht sie wieder, lässt ihm aber den Wein da.
Ja. Aber nett.
Ja, und unnett fand ich aber, wie sie James gehen lässt.
Ja, aber den mag sie ja auch nicht.
Ja, aber das ist, also ich finde, der hat mit diesem Monolog, den er da hält, mit dem hat er schon recht. So, dass er sagt, hier, ich habe die ganze Zeit irgendwie versucht, nett zu sein und ich mag dich. Warum, ist gerade ein bisschen schwierig zu erklären, weil eigentlich benimmst du dich die ganze Zeit wie ein Arschloch. Und es steht dir eigentlich gar nicht zu, so mich so respektlos zu behandeln. Ich weiß nicht, was das soll. Und da hält sie ihn jetzt nicht auf, um sich zu entschuldigen oder so.
Nö.
Ja.
Ja, ich glaube, er ist ihr einfach egal.
Eine Nummer zu klein.
Oder so. Sie macht sich ja auch schon vorher über ihn lustig, oder? Sie macht ja dann auch irgendwie so einen Zwergenwitz, glaube ich. Irgendwann mal. Nach dem Kneipenbesuch, glaube ich. Ach, apropos Kneipenbesuch, da geht's ja dann weiter, oder? In der Kneipe ist ja dann Dixon, der jetzt aus dem Krankenhaus wieder entlassen ist. Oder kommt noch was dazwischen?
Ja, ich bin mir bei der Reihenfolge tatsächlich gar nicht mehr so sicher.
Ja, aber so knapp muss es ja stimmen.
Ja. Ach ja, es war, nachdem er aus dem Krankenhaus rausgekommen ist. Das
ja, also er hat noch Brandverwundungen im Gesicht, ist allein da und betrinkt sich wieder. Und hört dann,
ja, wir haben den Typen gar nicht
erwähnt. Genau, der Typ, der da kommt, der ist ja vorher schon mal im Laden von Mildred aufgetaucht und hat sich so ein bisschen bedroht. Die fand ich ein bisschen seltsam, die Szene, warum sollte der das eigentlich tun?
Um den Chief zu verteidigen.
Oder war tot.
Nee, aber egal, auch wenn er noch gelebt hat, der kommt ja nicht mal von da.
Nee, er sagt ja auch, also entweder ist er ein Freund vom Chief oder ein Freund der Tochter oder vielleicht bin ich auch die Person, die deine Tochter umgebracht hat. Also, ja. Wobei er dann ja da, als sie dann, sie fragt jedes Mal, bist du's? Und dann stellt er die nächste Frage. Und nur am Ende, wenn sie fragt, ob er quasi der Mörder ist, dann schüttelt er mit dem Kopf. Also das ist ja wirklich das Einzige, was er verneint.
Ja.
Also vielleicht auch so in Kombination mit dem, was man über ihn noch so erfährt, geht ihm vielleicht grundsätzlich einfach einer dabei ab, Frauen schlecht zu behandeln und zu verängstigen.
Das klingt so.
Also vielleicht ist es einfach nur das, dass er da halt so eine Gelegenheit hat, seinen Machttrip irgendwie auszuleben.
Aber es wirkt ja
und
wirklich
mal, einer so Frau mal wieder zu zeigen, wo ihr Platz ist.
So, also so plötzlich, nicht so organisch in dem Film.
Ich glaube, sie wollten ihn einfach auch schon mal einführen, bevor man ihn dann in der Kneipe sieht. Und der sitzt jetzt auf jeden Fall hier mit einem anderen Typen, den man auch nicht kennt. Und die unterhalten sich über, zumindest scheint es so für den Dixon, der das nämlich hört, über diese Vergewaltigung. Und daraufhin schreibt er erstmal draußen die Autonummer auf, wie das ein guter Detective tun würde. Und kratzt ihn dann noch, was auch einen Hintergrund hat, weil er nämlich eine Gewebeprobe von ihm hat.
Genau.
Also tatsächlich, glaube ich, der smarteste Moment, den Dixon in dem ganzen Film hat.
Ja, würde ich auch sagen, genau.
Also so in Kombination einfach ganz clever gemacht. Ja,
er ist eigentlich ein guter Detective, wenn er will.
Ja.
Ja, genau, also hier wird er zumindest einmal clever dargestellt. Weil das
und mit das diesem, betrunken.
Und das betrunken.
Ja.
Weil dieses Kratzen, dass das so einen Plan hat, das erfährt man ja erst ein paar Minuten später, wenn er dann zu Hause erst wieder ankommt und dann das unter seinen Fingernägeln dann auskratzt und in so ein Schälchen tut, in so ein Röhrchen tut.
Und er wird hier ordentlich zugerichtet von den Zweien.
Und gerettet, lustigerweise von diesem Billboard-Vorarbeiter vom Anfang, der irgendwann darauf hinweist, hier, das ist ein Polizist.
Ja, genau.
Was ja gar nicht mehr stimmt. Und was der bestimmt auch weiß, dass er gar kein Kopf mehr ist, weil es ja eine Kleinstadt.
Der wohnt aber nicht da und er ist schon echt schockiert, als er das erfährt. Weil dann sagt er doch was, der hat ja gar keine Mark. Und dann sagt doch Dix noch, die habe ich verloren.
Also zumindest so, wie es im Englischen ist, I lost it, kann ja beides heißen.
Ach so.
Das kann ja heißen, ich musste sie abgeben oder die liegt
halt irgendwo sie rum. Ich habe keine Ahnung. Also er denkt jetzt zu dem Zeitpunkt noch, er hat sie verloren. Er findet sie zwar später wieder, aber zu dem Zeitpunkt glaubt er hat sie verloren.
Ich dachte auch, der meint, weil er vorher konnte es ja nicht abgeben, weil er sie ja verloren hat.
Ach so, ja. Also, ich dachte, er hatte sie zwar in dem konkreten Moment nicht, als er gefeuert wurde, und dass er sie dann aber hinterher so als, na, vielleicht komme ich ja doch noch zurück und solange ich die Marke noch habe, bin ich noch nicht richtig entlassen. Also weil er sie ja dann so als irgendwie alles sein, als er so seinen Frieden damit schließt bei dem Gespräch mit dem Chief, lässt er die Marke ja dann auf dem
Schreibtisch. Dann hat er sie gefunden, aber das ist ja wohl auch göttlich, dieses Gespräch, oder? Über den Typen, der nicht im Land war. Ja, ich gebe dir einen Tipp. Es ist sehr viel Sand da, wo er war. Da kann ich nichts mit anfangen. Nee, es ist so, ich gebe dir einen Tipp. Er hat einen Vorgesetzten, er war zurzeit nicht im Land und dort, wo er ist, ist sehr viel Sand. Das kann ja überall sein.
Arizona?
Wyoming. Naja. Da sieht man wieder, dass er es einfach nicht schnallt, was ihm der Ding sagen will, ohne dass er ihm was sagen darf.
Der hat einfach keinen Horizont. So. Ja. Seine Welt ist halt wirklich nicht größer als Ebbing.
Ja.
Ja, so sein Standpunkt ist sein Horizont.
Ja.
Ja, und dann erfährt er halt von dem Chief, dass es der Falsche war. Er hat ja vorher schon Mildred besucht und sie saßen auch wieder auf der Schaukel und er hat gesagt, dass er eine Spur hat. Und jetzt ruft er sie aber dann abends an und muss ihr sagen, dass es eine falsche Spur war. Ich war mir da nicht so ganz sicher, da hatte er ja auch immer diese Schrotflinte oder dieses Gewehr, hatte er da vor, sich zu erschießen?
Ich hoffe mal, da war einfach keine Munition drin. Ich dachte mir nämlich auch so, also wenn du dich erschießen willst, bitte besser zielen. Wenn du dich nicht erschießen willst, bitte weiter weg vom Kopf.
Aber ja, so, hat er so daran rumgenagt teilweise, aber auch immer nur so halb an seinen Kopf gehalten. Also ja, das wäre, glaube ich, nicht gut geendet.
Ja, aber ich hatte schon das Gefühl, dass er sich jetzt vielleicht erschießen will, weil er doch wieder versagt hat, oder? Weil er jetzt doch kein guter Detective ist. Und dann
möglich. Je nachdem, wie das Gespräch mit ihr verläuft.
Mhm. Ja, genau. Und dann sagt sie aber ja, ihr hat es geholfen, weil er hat ihr wenigstens mal Mut gegeben für einen Tag. Das hat sonst keiner gemacht. Und sie kommen ja dann noch irgendwie da drauf, dass sie den Typen trotzdem jetzt zur Strecke bringen wollen, weil er, Dixon ist sich ja sicher, dass er trotzdem ein Vergewaltiger ist.
Naja, ja, das erzählt er ja. Also das erzählt er ja ganz, ganz klar, dass er das hat. Und anscheinend war es ja nur, also wird es ja nicht weit, also ich habe das Gespräch mit dem Chief auch so interpretiert, dass es da jetzt aber keine, also das Militär wird da keine eigene Untersuchung anstellen, nur weil der im Ausland jemanden vergewaltigt hat. Ja, so.
Genau.
Das, also soweit.
Stimmt, das hat er ihm ja auch noch gesagt.
Dafür haben wir keine Zeit.
Genau, ja. Das hat er ihm ja auch noch gesagt, aber er sagt ihm ja auch, offiziell hat er keine Vorstrafen.
Ja, genau.
Und dann sagt Mildred, was für ein Zufall, ich fahre zufällig morgen nach Iowa, weil der wohnt in Iowa, ob er denn mitkommen will. Und dann fährt Dixon auch mit. Und so endet dann auch eigentlich der Film. Man erfährt nicht mehr,
ob sie es durchziehen oder nicht.
Genau.
Ja,
aber sie reden ja noch mal darüber während der Fahrt und sagen dann ja, bist du dir sicher? Nee, eigentlich nicht. Du? Nee, auch nicht.
Man hat ja schon, genau, also ich finde, sie machen es einfach nochmal so richtig unklar, nämlich naja, okay, wir haben ja den Rest der Fahrt jetzt Zeit, uns zu überlegen, ob wir es wirklich tun wollen oder nicht.
Genau.
Und es ist nicht so ein, ah nein, okay, sie haben nochmal ihr Gewissen entdeckt und machen es doch nicht oder so.
Ja, für mich geht die Tendenz aber schon eher in, sie machen es doch nicht, aber es wird tatsächlich wirklich offen gehalten. Es ist offen
dadurch. Ja.
Ach so, und sie erklärt ihm ja noch, dass sie es war, die Polizeistation angezündet hat. Und darauf er sagt, wer sonst?
Ja. Gleiche Antwort, wie wer hat die Billboards aufgehängt.
Ja, ja, genau. Wer sonst? Und wer dann lacht sie ja auch noch.
Ja.
Also positiv über ihn. Über ihre Reaktion, ja. Das war schön. Da haben sie sich auch so ein bisschen ausgesöhnt, glaube ich, beide.
Ja. Und das war's. Das waren die
The Movie.
Three Billboards.
Vorbei? Doof.
Ich glaube, knapp 2 Stunden, oder?
Ja, lang.
15 Minuten.
Aber, also nicht ein Film, bei dem es okay war, fand ich. Der hat sich jetzt nicht eine halbe Stunde zu lang angeguckt.
Nein, nee, fand ich auch.
116
Minuten. Ja. Konnte man sich gut angucken.
Ich fand beim ersten Mal fand ich den Effekt noch besser als beim zweiten Mal, weil ja der
Den Effekt,
den will ich ja jetzt erklären mit dem Satz, den Effekt. Ach so. den Effekt, dass man eigentlich ja diesen Charakter von Sam Rockwell wirklich die ganze Zeit hasst und dass das sich ja hinterher so ein bisschen zumindest, der ist nicht mehr so ganz dieser Antagonist, obwohl er ja ein scheiß Rassist ist und ein Arschloch. Aber
und das ist er ja bis zum Schluss.
Genau. Aber trotzdem wird er ja so ein bisschen mehr zum, ja, man versteht irgendwie den Typen so ein bisschen. Er tut einem leid, würde ich sagen. Und das tut er am Anfang halt überhaupt nicht. Am Anfang ist er so voll der Antagonist, den man total hasst.
Ja, also hier ist es jetzt nicht so dieses standardmäßige Character Redemption, ne? Dass er seine Fehlschlüsse und so weiter erkennt und sich dann grundlegend ändert oder so. Das bleibt bei ihm schon gleich.
Das wäre auch ein bisschen arg schnell
gewesen. Ja, ja.
Also so ja, genau. Einmal ein bisschen Gesicht angezündet und Brief gelesen und
Anakin
und zack.
Ja, ja, aber im Film passiert es, siehe Star Wars 3. Das hat und das macht den Film, der Film hier macht das ja deutlich besser. Ne?
Ja.
Aus ihm kann ein neuer guter Cop werden, aber genauso gut kann er jetzt weiterhin als Tankwart in Ebbing an der einzigen Tankstelle arbeiten oder so.
Ja, also in Ebbing wird er, glaube ich, auch kein Polizist mehr. Zumindest nicht, solange der Chief da ist.
Das glaube ich auch. Ja, eine zweiwöchige Fortbildung machen im anderen Staat.
Ja, aber ich glaube, das liegt halt auch genau daran, dass der Film es ja genauso auf diesen Kleinstadtfokus anlegt und auf diese Hassgeschichten sozusagen. Oder auf diese Wutgeschichten, nenne ich es mal, und Trauergeschichte, dass man da natürlich viel auf diese Charaktere eingehen kann.
Ja.
Ich meine, Star Wars zeichnet sich ja jetzt nicht dadurch aus, dass man
um das kleine Einzelschicksal geht.
Ja, genau.
Ja.
Aber gerade weil er eben so einen, ich finde gerade, das hilft bestimmt auch bei der Wahl, warum er einen Oscar bekommen hat, dass er eben so eine Hassfigur war, was sich dann am Ende eher so ein bisschen in so eine Mitleidsfigur gedreht hat.
Er hat das Ganze aber auch eben sehr überzeugend rübergebracht. Und vielleicht bringt mich das dann zu dem Punkt zurück, den Phil sagt, dass er es eben Woody Harrelson nicht abgekauft hat. Und deswegen hat dann vielleicht Rockwell den Oscar bekommen, weil Phil.
Ja, die haben mich natürlich alle angerufen und unter meiner Meinung gefragt.
Also bitte sagen Sie uns doch, wen wir nehmen sollen.
Deshalb war ja Woody Harrelson auch nominiert, weil ich so viel Einfluss hatte.
Nein, aber im Vergleich zu den beiden finde ich Chris Rockwell auch deutlich stärker.
Wobei das ein krasses, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer da noch alles, das war ein starkes Feld. Also die Nominierten, oder? Ja. Ja, also überraschend
bei den für die
Oscars. Aber ja, also das war ein gutes Jahr.
Mhm. Hier bei den Männern war doch noch der letztens gestorben ist. Hier der alte
Christopher
Plummer war dabei, genau.
Mhm.
Und sonst weiß ich nicht mehr. Ach so, doch hier, Willem Dafoe war dabei.
Ja, Willem Dafoe ist immer gut.
Ja.
Und Dings, den mag ich auch sehr, Richard Jenkins.
Kenne ich gar nicht.
Aus Shape of Water, also Six Feet Under, tolle Serie.
Ah ja, habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja.
Mhm. Und bei den Frauen war Meryl Streep zum Beispiel dabei.
Ja, gut, die ist halt, also ja, die ist schon gut, aber die, also ja, ist keine Überraschung mehr, sage ich mal.
Nee, aber gerade deswegen sage ich es ja, weil die schon so ewig im Geschäft ist.
Ja, ja.
Na gut.
Sally Hawkins war da ja auch nominiert, auch für Shape of Water. Und Margot Robbie für I, Tonya, was ich da den stärksten Film von ihr bisher finde auch. Weiß nicht, ob den jemand von euch gesehen hat. Über diese Eiskunstläuferin.
Hab ihn leider nicht zu Ende gebracht.
Okay. Echt? Fandst du ihn nicht gut?
Doch, ich fand ihn gut. Ich weiß auch nicht mehr, warum wir den abgebrochen haben, aber wahrscheinlich, weil an dem Abend er so nicht gepasst hat von der Stimmung. Also ich werde ihn mir nochmal geben. Aber der ist ja jetzt auch nicht so leicht.
Nee, stimmt, ja.
Ach, mir fällt gerade ein, eine von den, wie nennt man die denn, die den Oscar da vergeben, war doch Jodie Foster. Die hatte da Krücken. Ist das irgendeine Krankheit oder war das einfach eine Verletzung?
Hatte sie einen Unfall. Keine Ahnung, ich weiß nichts über Jodie Foster. Okay. Also außerhalb von Filmrollen. Gar nichts. Das andere war Jennifer Lawrence.
Ja.
Der hatte keine Krücken.
Nö.
Damit deswegen ist mein Privatwissen über Jennifer Lawrence auch erschöpft.
Na gut, aber...
Und wie ist es mit Jennifer Aniston?
Die war nicht dabei.
Die war mal mit Brad Pitt verheiratet. So,
das habe ich letztens gelernt, weil wir wieder Friends gucken. Und dann kam Brad Pitt und meine Freundin meinte so, die waren mal zusammen, haben die sich da kennengelernt? Ich dachte, wie, die waren
so
da?
So nämlich.
Waren mal zusammen. Ich dachte, der wäre mit hier Angelina Jolie zusammen. Genau. Nein, das kam
dafür
am Set
hat er
von
Jennifer
Mr.
Aniston
und Mrs.
Verlassen.
Smith.
War nicht
dann habe ich auch gelernt, dass das am Set von Mr. und Mrs. Smith passiert ist, dass die sich kennengelernt haben. Aber jetzt sind die ja auch nicht mehr zusammen, oder?
Oh, es
ja, ist also
Angelina
Jolie und Brad Pitt.
Ach nee, Harrison
Ford. So richtig auf dem Laufenden bin ich nicht bei...
War mit Ellie McBeal zusammen.
Das war auch so eine Anwaltsserie auf Fox, genau wie Boston Legal.
Sogar vom gleichen Menschen.
Ach.
Ja.
So, so.
Tja, Frances McDormand, schon 3 Oscars. So schnell kann es gehen.
Genau, Wetter.
Ja, ich glaube.
Ich habe noch keinen.
Also das mit der Schauspielerei, das sollte sie weiterverfolgen.
Kommt vielleicht noch.
Kann auch was werden.
Ja. Jo, wie fandet ihr denn den Film so?
Sehr gut. Ich kann mich noch genau dran erinnern, wie ich aus dem Kino gekommen bin und dachte, boah ey, krasser Film, habe ich lange nicht mehr so einen guten Film gesehen.
Ja, richtig gut.
Ja, schließe ich mich an. Ich habe ihn ja jetzt zum ersten Mal gesehen, aber ich fand ihn auch wirklich gut. Also ich hatte auch nie irgendwie das Bedürfnis mal... weiß ich nicht, zwischendurch auf mein Handy zu gucken oder mal Pause zu machen und irgendwas anderes zu machen. Also ist irgendwann ein gutes Zeichen für den Film, wenn ich ihn quasi am Stück durchgucken möchte.
Kann ich mich auch nur anschließen. Ich habe ihn inzwischen, glaube ich, schon zum dritten Mal gesehen auch. Und ich finde aber schon, wir hatten ja am Anfang das Gespräch, dass das keine Komödie ist. Ich finde, das ist schon eine sehr leise Komödie. Man hat immer schon so ein paar Schmunzelmomente.
Sag das nicht so im Extrem. Ich habe gesagt, es ist nicht in der Ecke der schwarzen Komödie.
Okay.
Ich habe nicht gesagt, es ist keine schwarze Komödie, nur nicht so jetzt wie Brücke sehen und sterben, was ja vom selben Regisseur ist. Und den hast du ja noch nicht gesehen.
Glaub ich den gesehen.
Zieh ihn dir mal rein.
Na sicher,
du hast doch gesagt, den hast du auch nicht gesehen.
Nein, also der ist aber schon, der ist deutlich weniger lustig als Brücke und auch weniger lustig als Seven Psychos.
Ja, das meinte ich ja.
Ja, finde ich auch. Also so die Stimmung, die der Film grundsätzlich hat, ist schon. Er hat immer wieder mal witzige Momente. Ja. Aber ich finde das schon einen schweren Film.
Die er auch braucht. Also ich bin froh um jeden witzigen Moment in dem Film, den man bekommt, um jeden Lacher.
Kann ich vielleicht meinen Satz noch ausreden?
Warum
der als Komödie eingestuft ist, ist nämlich der Grund, bei den Golden Globes muss man in einer Kategorie antreten. Und deswegen braucht man eine klare Kategorie. Deswegen wurde der als Komödie dort, ist der als Komödie dort
angetreten. Und die sucht man sich selber aus?
Drama hat nicht gepasst.
Vielleicht waren da die Chancen schlechter.
Deshalb frage ich gerade, ob man sich die Kategorie selber
aussuchen kann. Wie das funktioniert, dann, weiß ich auch nicht.
Dann
Fußballdokumentation.
In die Animation, völlig egal.
Aber du kannst da halt nicht sagen, das ist ein Dramedy oder sowas. So ein Mix kannst du da halt nicht sagen. Ja.
Steht das wirklich irgendwo als Begründung?
Ja, entweder habe ich das im Making-of oder in irgendeinem der YouTube-Videos, die ich als Kritik gelesen habe. Ich glaube, in der Wikipedia habe ich es nicht gelesen, sondern irgendwo gehört. Aber es hatte mit der Kategorie der Golden Globes zu tun, dass das als Komödie eingetragen ist. Können ja nochmal gucken, in welcher Kategorie, vielleicht steht es ja sogar in Wikipedia, für welche Kategorie der da drin ist. Und Brücke sehen und sterben, habe ich gesagt, habe ich erst geguckt, nachdem ich 3 Billboards gesehen habe.
Ah, okay, dann hatte ich das dich falsch verstanden, weil ich hatte verstanden, den hast du auch nicht gesehen. Ich war leicht schockiert. Jetzt bin ich weniger leicht schockiert, dass du ihn erst so spät gesehen hast.
Genau. So, was sagt denn hier die Golden Globes? Das sind zu viele Preise, ich finde nicht mal die Golden Globes. Oh, hier steht einfach Auszeichnung als bester Film.
Punkt.
Ja.
Das hat er ja nicht geschafft bei den Oscars. Da war er nominiert, aber...
War bestimmt Shape of Water dann, oder?
Schwierig, dann müsste ich erst auf die Liste der Oscars gehen. Bester Film 2018. Ah, ich bin bei den
BAFTAs. Nicht so wichtig.
Ich bin bei den BAFTAs gelandet.
Ha.
Ich habe mich nämlich gerade gewundert, dass es Ebbing war. Aber das war BAFTA. Das ist echt schwierig, hier die Oscars zu finden. Die heißen Academy Awards, oder?
Also, ich habe es schon gefunden, weil im Artikel zu Billboards ist es ja direkt verlinkt.
Eben. Ich habe aber den Link nicht gefunden.
Ach so. Ja, Shape of Water war bester
Film. Okay. Den kenne ich auch nicht.
Der ist ganz okay. Ich fand ihn jetzt nicht so gut, wie alle Leute ihn gehypt haben irgendwie.
Und da gab es noch da gab es noch Darkest Hour in dem Jahr, Call Me By Your Name, Dunkirk.
Der ist super.
Was war ein Darkest Hour?
Hier mit Dingens, hier mit, ich befall keinen Namen, nein.
Wow.
Wo er Churchill gespielt hat.
Ach, Gary Oldman.
Gary Oldman, ja.
Ja, puh, ja. Also gut von Gary Oldman, aber den Film fand ich, naja.
Aber Call Me By Your Name ist ein sehr guter Film. Das war bevor Timothy Chalamet in jedem Film gespielt hat, der im Kino läuft.
Ist das der von Dune? Ja, habe ich nicht gesehen.
Ja. Ich glaube, das war so seine erste große Rolle.
Mm.
Und bessere Regie war auch Guillermo del Toro, Shape of Water.
Guillermo.
Ist der nicht Mexikaner? Was ich überhaupt nicht über die Aussage, Aussprache des Namens
ausspricht. Ich verstehe die Frage nicht.
Vom Pans Labyrinth.
Hat er nicht auch 1792 gemacht? Nee, 1914 oder 1918? 1917?
Nee.
Nicht?
Nee.
Wer hat den 1917 gemacht?
Das war der andere. Ja, der war schon
Sam Mendes.
Ach, Sam Mendes.
Genau, Sam Mendes.
Der alte Mexikaner.
Ja, aber mit dem mexikanischen Namen.
Ja, dieser mexikanische Sir Sam Mendes. wo wird der wohl herkommen?
Mendes.
War nicht Abdel Adama auch Mexikaner? Edward James Olmos? Bestimmt bei dem Oberlippenbart.
Also Sir, der kann ja auf jeden Fall Spanisch.
Ja.
Der kann alles.
Gut, es zieht sich ein bisschen. Ich glaube, wir hören auf.
Okay. Ach so, ja, das ist vielleicht alles gar nicht mehr so.
So interessant.
Wir brechen
aber
nach
den Oscars. Wenn du dran geblieben bist, empfehlt uns weiter, wählt uns auf was auch immer ihr hört.
Genau, ich habe aber noch tolle letzte Worte, deswegen müssen wir noch letzte Worte machen, die nämlich auch noch nicht im, die ist nämlich aus einer Szene, die ist noch nicht im Film vorgekommen, die haben wir nämlich vergessen. Und deswegen werde ich die noch als letzte Worte vorlesen. Aber dann zuerst ihr.
Ja, ich habe keine letzten Worte.
Ich auch nicht.
Wir wollen doch jetzt letzte Worte machen.
Nein, du hast letzte Worte.
Das machen wir hier nicht.
Ja, klar machen wir das. Haben wir auch bei
Programm.
Das haben wir doch schon immer gemacht. Wir haben nur keine Bewertung gemacht, Junge.
Ach so.
Ja.
Dann machen wir das. Ich mir die anderen Impulssender nochmal an.
Ich habe aber so viele letzte Worte, ich kann die auch allein machen.
In Ex Machina haben wir keine.
Oder ja,
haben
wir keine. Stimmt, siehst du?
Aha.
Ich habe mir noch alles noch angehört.
So.
Der Ach Tim. Ja.
Macht die Regeln, wie es ihm passt, ja?
Er macht die Welt.
Ja, jetzt hört ihr mal an, ihr Ex Machina, da müsst ihr nämlich die letzten Worte hören.
Nimmst du das jetzt aus dem RSS-Feed raus? Schneidest die dazu und
lässt es wieder neu online. Guck, hört doch mal genau hin.
Jetzt gucke ich nach.
Ben, was ist dein letztes Wort? Maschine.
Das Butter kann man doch ganz schnell sehen, weil die stehen doch immer unten drunter. Ja, keine letzten Worte.
Ah, schon ärgerlich, wenn man Unrecht hat, ne?
Nee, das kann der Tim gut
verkraften. Die hab ich bestimmt diesmal nur in dem Text hier vergessen. Musste doch mal reinhören.
Natürlich, da musst du wohl doch reinhören. Ja, du hast recht.
Gut, also ihr habt keine letzten Worte, da muss ich das wohl alleine machen.
Ja, mach das mal alleine.
Das ist schon gut so.
Gut. Und zwar ist das etwas, was Chief Willoughby, nicht Sheriff, beim Fischen zu seinen Kindern sagt. Und er sagt, you do not at any stage allow the fishing rod to stick into your or your sister's eyeballs. As this would be counterproductive to the entire operation.
Stimmt. Ja.
Und dann müssen sie es ja nochmal wiederholen.